Was ist denn bei euch los?
Ich glaube, es wird gebohrt. Ist gut, dass wir gleich fertig werden. Die bringen hier irgendeine Brandschutztür an.
Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Das Schöne bei dieser Folge, die wir heute aufzeichnen, ist, beim Googlen nach dem Ort, wo wir gleich hinschalten werden, taucht sofort der Name einer US-amerikanischen Schauspielerin auf. Beim Vervollständigen, beim Googlen. Na, wer ist es, Tino Meyer?
Ich weiß ja, wo wir heute hinschalten, aber ich kenne die Schauspielerin nicht.
Echt? Die ist in aller Munde. Sydney Sweeney.
Sagt mir nix. Nee. Jetzt habe ich mich gleich geoutet. Noch bevor ich Gott. Hallo gesagt habe, habe ich mich geoutet und bin bei dir wieder im Social Ranking wieder um mehrere Plätze zurückgefallen, weil ich mich nicht auskenne. Ich könnte dir sagen, was ich dir aber sagen könnte, in die Stadt, in der wir schalten, da gibt es einen großen Marathon. Das könnte ich dir erzählen, aber
Nee, wir müssen über die Schauspielerin mal kurz reden, denn die ist nicht nur Schauspielerin, die bringt jetzt auch Dessous raus und die ist wirklich in aller Munde, die ist auch autonah, die hat eine eigene Seite im Social Media, wo sie nur an Autos rumschraubt. Also wenn dein Auto kaputt ist, wenn du deren Freund wärst, dann würde die sagen, okay, kein Problem, den alten Ford von 1980, den mache ich dir wieder ganz. Wunderbar, wunderbar. Und da habe ich überlegt, die war letzte Woche in Europa, in Portugal, bei Sporting Lissabon, einmal Maskottchen in meinem Leben sein. Das Maskottchen von Sporting Lissabon hat Sydney Sweeney auf Arm getragen. Das war aber dir brauchst es ja nicht erzählen. Du weißt ja nicht mal, von wem ich rede.
Ich muss dann nach der Aufnahme auch erstmal googeln, ja.
Es ist echt verrückt. Wahnsinn. Wir reden über Dynamo Dresden ganz ausführlich, über dieses verrückte 3:3 gegen den Karlsruher SC. Ich darf dir noch berichten, ich war beim Frauenländerspiel vor einer Woche, Deutschland gegen Slowenien, 5:0. Im Rudolf-Harbig-Stadion, knapp 20.000 waren dabei. Man durfte ja die Stehplätze nicht besetzen, was ich auch Irrsinn finde. Also warum man das nicht darf, aber es ist so eine UEFA-Regelung. Es war schon typisches Event-Publikum da, das muss man so sagen. War dann auch so von der Stimmung. Also ein typisches Event. Und was ich speziell fand, sagen wir es mal so, der DFB hat komplett alles umgebaut. Selbst in den Presseräumlichkeiten wurden neue Möbel reingestellt. Und es ist jetzt nicht so, dass Dynamo Dresden irgendwelche ranzigen Möbel hat, sondern da wurde alles umgebaut. Da wurden selbst die Bilder und an der Wand, du kennst ihn ja selber, den Presseraum von Dynamo Dresden, da sind immer so Konzertplakate. Helene Fischer, Rammstein, was weiß ich nicht alles. Also die Konzerte, die im Rudolf-Harbig-Stadion schon gewesen sind, die hat man dort aufgehängt. Auch die wurden abgehangen, da wurden Bilder von der Frauennationalmannschaft hingehängt. Das fand ich schon speziell in Zeiten, wo man immer so von Nachhaltigkeit predigt und sagt, ja, man muss auch ein bisschen Authentizität schaffen. Also, naja, ich habe mir dann bloß überlegt, das Geld, was der DFB mit seinen Strafen einnimmt, das muss ja auch irgendwo hinfließen. Oh, wissen wir, wo es hinfließt. Wie hat der Stefan Kutschke mal gesagt, als es um den DFB-Campus geht, naja, ein Drittel oder die Hälfte hat ja Dynamo Dresden von diesem Campus bezahlt.
Ja, das ist natürlich eine steile These, aber vielleicht ist auch da was dran. Wer weiß das schon so genau? Ich war vergangenen Dienstag, Jens, in Pirna beim Olympia-Empfang vom Bobteam Friedrich. Insofern konnte ich nicht im Rudolf-Harbig-Stadion sein. Das Catering dort in Pirna beim Empfang war auch in Ordnung. Es musste, glaube ich, auch nie umgeräumt werden. Es wurden die Olympia-Silbermedaillengewinner dagegen gefeiert.
Aber wir wissen immer noch nie, ob der Franz weitermacht, oder? Ist das jetzt schon konkret spruchreif oder gibt es eine Tendenz?
Spruchreif ist es noch nicht, aber es gibt, glaube ich, eine klare Tendenz. Also ich denke und glaube auch herausgehört zu haben, so zwischen den Zeilen, zwischen den Sätzen, dass er auf jeden Fall weitermacht. Die Frage ist jetzt nur ein bisschen, wie genau. Also ich glaube, die nächste Saison auf jeden Fall. Aber so ehrgeizig wie der Francesco Friedrich nun mal ist, vielleicht hat er 2030 Olympia doch noch im Hinterkopf und vielleicht checkt er gerade Optionen, wie das funktionieren könnte.
Spricht sicherlich auch mal mit seiner Frau darüber, ob das möglich ist, weil da muss die Familie ja auch Ja und Amen sagen.
Werbung.
Entdecke die Welt von Radeberger und schau einfach mal hinter die Kulissen bei einer Brauereiführung in Radeberg. Dort erfahrt ihr, wie aus Wasser, Malz und Hopfen ein echtes Radeberger Pilsener entsteht. Bei einem rund zweistündigen Rundgang gibt es spannende Einblicke in die Brauanlagen und natürlich auch eine Verkostung. Die Führungen finden jeweils dienstags bis samstags zwischen 10 und 18 Uhr statt. Alle Infos und die Buchung gibt's unter radeberger.de. So, Tino, heute sprechen wir über Karlsruhe und dann schalten wir rüber nach Sydney. Und wer jetzt denkt, ja, was machen die denn in Sydney? Oh, ehemaliger Dynamo-Spieler. Der ein oder andere wird es wissen, aber das ist eine Nummer, auf die ich mich sehr freue, dass wir so ein bisschen Urlaubsvibes haben und mal hören, wie es sich denn in der ersten australischen Liga Fußball spielen lässt.
Und man kann dazu sagen, es ist nicht Brandon Borrello. Falls der eine oder andere jetzt sagt, oh krass, wie kommen Sie denn auf Brandon Borrello? Der hat doch, ja, das ist ja der Ex-Dynamo, der jetzt in Sydney spielt. Der ist es nicht.
Nee, es ist der, der erst vor kurzem nach Sydney gewechselt ist.
Na Jens, jetzt reden wir über Karlsruhe, weil wenn wir noch ein bisschen reden, du verplapperst dich doch gleich.
Gut. 3:3. Ah, verrückt, oder? Also wenn du mir vor dem Spiel gesagt hast, dass das Rückspiel geht wie das Hinspiel aus, hätte ich gesagt, nee, definitiv nicht. Aber das war ein wirklich verrücktes Spiel und vor dem Spiel hätte ich gesagt, Punkt, unterschreibe ich, nehme ich mit, im Wildpark dort was mitzunehmen ist immer gut. Nach dem Spiel hat sich's lange Zeit bescheiden angefühlt.
Exakt, so sehe ich es auch. Also vorher auf jeden Fall ein Punkt. Je länger das Spiel jetzt vorbei ist, sage ich, der eine Punkt ist auch in Ordnung. Nicht zuletzt auch, weil das Spiel so lief, wie es lief. Aber unmittelbar danach, an dem Sonntagnachmittag, fühlten sich das Tatsache wie zwei verlorene Punkte an. Das muss man ganz klar so sagen. Und das lag zum einen, na klar, an der 3-1-Führung zur Halbzeit. Und das lag zum anderen auch an dem späten Gegentreffer mit der Videoentscheidung, mit dem Elfmeter. Und wenn man am Ende überlegt, wir können gleich noch im Detail drüber sprechen, dass Karlsruhe am Ende 2 Elfmeter brauchte, um zu 3 Toren zu kommen. Da, das ist halt der Punkt, wo man sagt, oh, hätte man die Elfmeter irgendwie verhindern können, waren das Elfmeter und hätte Dynamo nicht irgendwie das doch gewinnen sollen müssen können. Und ja, das sind so die Fragen, die vor allen Dingen unmittelbar danach so auch in meinem Kopf waren.
Ja, sehr, sehr gute erste Halbzeit. Sehr dominant, sehr mutig, gerade mit Ball. Waren gut eingestellt, griffig gewesen auch gegen den Ball. Und dann, da muss man auch sagen, eine sehr, sehr gute Zielstrebigkeit, Effizienz in der ersten Halbzeit. Meiner Meinung nach auch verdient von der Führung, von der Art und Weise, wie wir es gemacht haben. Und dann zweite Halbzeit, die ersten 10 Minuten gut drin, mutig gewesen. Auch was Verlagerung anbelangt, gegen andere Systematik, gegen Umstellungen, die dann der KSC vorgenommen hat. Und trotzdem kommst du in gute Verlagerungsmomente rein. Dann hat uns ein Stück weit die Zielstrebigkeit gefehlt, gerade mit Durchbrüchen über unsere linke Seite. Besetzung von torgefährlichen Räumen, haben dann viel den Rückraum gesucht. Erster Pfosten war nicht mehr so besetzt, wie er sein muss, um dann vielleicht auch nachzulegen. Haben gewusst, dass KSC einen Tick höher kommen wird oder haben es so erwartet, zweite Halbzeit, dass du dann auch mal Ballbesitzphasen dem Gegner eingestehen musst, ja. Aber die Art und Weise, wie wir dann Flanken verteidigen, wie wir in die Duelle kommen, wie wir auch Druck auf den Ball kriegen, ganz zum Schluss mit Fünferkette aktiver zu sein, mehr die Räume, was zweite Bälle, was Zweikämpfe anbelangt. Da spielt es eigentlich keine Rolle, ob der Gegner umstellt, ob wir umstellen und uns dann anpassen, sondern da geht es um Basics. Die haben wir die ersten 45 Minuten deutlich besser hinbekommen. Und die Kombination aus ja, die Basics, was das Spiel gegen den Ball anbelangt in der zweiten Halbzeit, egal aus welcher Struktur raus, plus nicht mehr den Mut gehabt, dann auch in der Schlussphase, respektive so beim Stand von 3-2, trotzdem mutiger zu sein, nicht so oft zu überspielen, viel auf Ballbesitz zu gehen, Gegner auch durchs Pressing, ja, kann die Räume geben, eine Phase weiter. Da waren wir einfach zu unsauber, auch wenn wir nochmal in der 75. glaube ich, war es so, ungefähr eine sehr, sehr gute Torchance hatten durch Jonas, wo wir auch das 4-2 machen können. Ansonsten klar hinten raus mit den Chancen. Kann das Spiel auch anders ausgehen, sind trotzdem, auch wenn es sich gerade vielleicht nicht ganz so anfühlt, wissen, was ein Punkt hier bedeutet. Gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft, die jetzt auch zweimal nicht verloren hat, kann auswärts nicht jeder sagen, dass ein Karlsruher Punkte holt. Das müssen wir akzeptieren, gerade anhand von der ersten Halbzeit und müssen trotzdem, gerade was die zweiten 45 Minuten anbelangt, ein paar Sachen sehr gut nachbesprechen.
Du verspielst halt einen 2-Tore-Vorsprung. Gut, ich kenne Mannschaften, die verspielen dann auch gerne mal einen 8-Tore-Vorsprung in den letzten Tagen. Da ist ein 2-Tore-Vorsprung noch überschaubar. Gut, ist eine andere Sportart, aber trotzdem irgendwie bitter. Weil ich finde, Dynamo Dresden hat eine blitzsaubere erste Halbzeit gespielt. Das war, ja, würde ich schon sagen, mit das Beste in den ersten Halbzeiten, wobei die ersten Halbzeiten zuletzt immer eigentlich gut waren von der Sportgemeinschaft.
Erstmal müssen wir noch aus Transparenzgründen kurz erklären, das war der HCL Florenz, du musst das nicht sagen, deswegen sage ich das ja. Die Handballer aus Dresden, die am Montagabend Tatsache zwischenzeitlich 8 Tore Vorsprung hatten und am Ende mit 3 Minus verlieren.
Und quasi den Aufstieg damit fast verspielt haben.
Das setzen wir mal in Klammern, Jens, da wollen wir mal nicht gleich wieder Fatalismus üben. Aber es ist Tatsache mindestens ein Dämpfer, sagen wir mal so. Und zurück zu Dynamo. Die gute Nachricht, das war wirklich eine überragende erste Halbzeit. Die hatten die ja komplett im Griff. Also ich war wirklich schwer angetan und habe da eine Spielfreude gesehen. Die war wirklich ansteckend und ich hatte echt so das Gefühl, oh, das ist meine Mannschaft. Also dieses Gefühl jetzt zunehmend, sich mit diesem Team nicht wieder zu identifizieren, sondern wieder mehr zu identifizieren. Irgendwie, ich meine, da sind ja nur viele drin, die sind erst im Winter gekommen und trotzdem sprüht diese Mannschaft vor Spielfreude und strahlt irgendwie was Schönes, Gutes, Cooles aus.
Ja, bin ich komplett deiner Meinung. Und was ich immer beeindruckend finde, ist, egal ob auf Schalke, auch gegen Hannover ansatzweise, aber auch jetzt gegen Karlsruhe, du lässt den Gastgeber, was ja eigentlich das Ziel des Gastgebers ist, in den ersten 10, 15 Minuten erstmal Selbstdruck aufzubauen, das lässt du gar nicht zu, weil du die Mannschaft bist, die agierst und nicht reagierst.
Ja, genau so ist es. Also wir hatten mal eine Zeit, erinnere ich mich, da haben wir gesagt, ah, Dynamo schwer ins Spiel gefunden, schlecht ins Spiel gefunden, gar nicht ins Spiel gefunden. Ich glaube, der Höhepunkt von all dem war Braunschweig, Heimspiel, Hinrunde, ne? Glaube ich, 0-2-Pause oder so. Aber wir wollen ja über die guten Sachen reden. Und da ist das jetzt am Sonntag zum wiederholten Male gewesen. Und wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, Karlsruhe ist so eine Truppe, schwer einzuschätzen, eigentlich eine spielstarke, gute Mannschaft. Und dann legt Dynamo los und hat die wirklich von Anfang an im Griff. Karlsruhe hatte keine Möglichkeit, keine.
Und dann müssen wir über die Schlange reden. Wir werden heute häufiger über die Schlange reden, auch nach
der Szene. Jetzt, wo du sagst, genau.
Siehst du? Ich weiß gar nicht, ob er das noch so mag, aber das liegt an Marco Hartmann, auch einem großen Australien-Freund. Der hat nämlich mal Niklas Hauptmann den Spitznamen Schlange gegeben, weil der so wendig ist. Und die Schlange, also der Haupe, wie er lieber genannt wird, der Haupe hat wirklich ein Topspiel gemacht. Also wenn Haupe in seiner Prime-Form ist, dann hält ihn keiner auf und dann ist das oberstes Zweitligaregal und er ist zu Recht der Spieler des Spieltags in der Kicker-Elf geworden, weil er wirklich ein Top-Spiel gemacht hat. Ja, klar, vor allem in der ersten Halbzeit, aber das war schon stark und dass Niklas Hauptmann 2 Tore erzielt in dem Spiel, kommt jetzt auch nicht allzu häufig vor.
Und wenn wir nochmal auf Schlange gehen, dann ist es vor allem dieses zweite Tor, auch wenn es jetzt chronologisch nicht ganz stimmt, ne, wenn wir mit dem zweiten anfangen. Aber das war ein überragendes Tor. Also ganz, ganz viel Niklas Hauptmann, natürlich auch insgesamt ein Gesamtprodukt, wo dieses ganze System Thomas Stamm geradezu perfekt passte. Aber zurück zu Niklas Hauptmann, ja wirklich, meine beim ersten Tor hat er vielleicht ein bisschen Glück. Auch wieder so eine Geschichte. Ne? Wir reden die ganze letzte Woche, dass in Karlsruhe ein Ersatztorhüter zum Einsatz kommt, der zwar große Erfahrung hat, der Robin Himmelmann, aber eben 2 Jahre gar nicht gespielt hat und alle legen das beiseite. Das stört gar nicht. Guter Mann hat Erfahrung, guter Mann. Erster Schuss Niklas Hauptmann, oh, der gute Mann hat aber einen guten Anteil, dass der Ball irgendwie reingeht. Ja, aber das war natürlich ein perfekter Auftakt. 3. Minute, so erste Chance. Und dann ging es aber halt auch so weiter. Das muss man ja ganz klar sagen. Das hörte ja dann nicht auf, dass Dynamo dann dachte, jetzt führen wir, jetzt können wir uns zurückziehen. Sondern die hatten die komplett im Griff. Ich glaube, Karlsruhe hatte in der 13. Minute überhaupt so die erste Strafraumaktion bei Dynamo. Und du hast es gesagt, der Gastgeber ist ja der, der eigentlich Schwung aufbringen will, der erstmal so eine erste Angriffswelle starten will. Und die lag komplett bei Dynamo.
Also war wirklich eine starke Anfangsphase. Was ich auch fand, selbst nach dem Elfmeter, den es dann gibt, den ersten Elfmeter, wo Schreiber dort im Strafraum abräumt, wo es davor natürlich schon irgendwie ein bisschen ein Handspiel gibt, aber es ist eben kein strafwürdiges Handspiel, weil er sich selbst irgendwie da anköpft. Den Elfmeter, ich glaube, der ist relativ unstrittig. Der Trainer Thomas Stamm hat ja nach dem Spiel sowieso gesagt, gute Schiedsrichterleistung von Bartschübner. Über den zweiten Elfmeter will ich dann doch nochmal mit dir sprechen, weil da mich einige auch nochmal angeschrieben haben. Aber der erste Elfmeter ist unstrittig. Den verwandelt Warnicek. Was ich gut finde, ist die Reaktion darauf. Weil ich kenne auch Reaktionen bei Dynamo-Mannschaften, die dann sagen, oh, jetzt haben wir hier das Gegentor kassiert. Puh, jetzt nur mal gucken, wie man mit dem Gegentor umgeht. Ich hatte nicht den Eindruck, dass dieses erste Gegentor lange im Kopf rumgespukt ist.
Überhaupt nicht. Die haben einfach weitergemacht. Ne? Die haben einfach weitergespielt. Und auch Karlsruhe bekam jetzt nicht etwa so diese erste, zweite oder wie auch immer Luft, sondern dem Motto, jetzt sind wir im Spiel drin, das ist jetzt unser Heimspiel, sondern Dynamo hat das weitergespielt. Und wie ich anfangs schon sagte, halt mit einer gewissen offensiven Kreativität. Und da kommen natürlich die beiden schnellen Außen, diese spielstarken, trippelstarken Außen, Ben Bobzien und Jason Checker zum Tragen, das muss man sagen, ne? Das ist denen ihr Spiel. Und da kommt natürlich jetzt eine spielerische Note, ein spielerisches Element rein, was Dynamo so in der Hinrunde definitiv nicht hatte und was man auch so lange nicht gesehen hat. Und das ist dann wahrscheinlich auch diese Spielfreude. Und da kommen wir dann zu Niklas Hauptmann. Für den ist das natürlich perfekt, wenn du da Spieler hast, die auch so gerne, wie sagen die Fußballer immer, zocken oder schnicken, also die einfach gerne was mit dem Ball machen.
Fand auch wichtig für Ben Bobzien, dass er jetzt getroffen hat. Wobei, ist ja der eine oder andere sagt, das ist das Checker-Tor, aber er hält schon noch den Schlappen so ein bisschen mit rein. Das ist schon sein Tor. Also, und er hat ja auch sehr laut gejubelt und ist sehr gestenreich gejubelt, wollte schon zeigen. Das ist schon mein Treffer.
Das habe ich zum Spaß gemacht. Ja, das war ganz lustig. Ich glaube, ich war minimal dran. Ich glaube, es war ein unfassbarer Ball von Jason. Der ist unglaublich. Ich glaube, ich muss auch einfach nur da stehen, ein bisschen irritieren den Torhüter. Und dann, ob ich dann das Tor mache oder er, das ist mir relativ egal. Ja, wenn man ehrlich ist, glaube ich, und 3-1 zur Halbzeit führt, dann überwiegt, glaube ich, eher mehr der Frust, dass wir das hier nicht gezogen haben. So ehrlich müssen wir sein, wenn wir von Anfang an es betrachten, dann kann man auf jeden Fall einen Punkt hier auswärts in Karlsruhe mitnehmen, aber so mit den Umständen ist natürlich sehr ärgerlich. Ich meine, in der ersten Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht, dann kommen wir aus der Halbzeit, machen meiner Meinung nach die ersten 10 Minuten ist recht ordentlich und dann kommen wir einfach nicht mehr hinten raus, schieben nicht mehr richtig nach, pressen nicht mehr raus, haben wenig Balleroberungen nach dem Pressing und dann wird es schwer hier einfach dann mit der Wucht von den Fans noch hier dann noch was mitzunehmen. Ich denke, es liegt hauptsächlich an uns, an der Herangehensweise, wie wir es machen. Wenn wir es in der zweiten Halbzeit genauso angehen, wie wir es in der ersten Halbzeit machen, dann entsteht, glaube ich, ein anderes Spiel am Ende und wir können dann die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. So ist es, wenn man es betrachtet, am Ende ein gerechtes Unentschieden leider.
Ich glaube, Ben Bobzien ist so einer, wo man jetzt merkt, der kommt immer besser rein. Bei den ersten Spielen hat man noch gefragt, was? Erstligaspieler? Und jetzt merkst du, ja, Erstligaspieler.
Das ist für mich irgendwie jetzt schon vergleichbar auch mit Thomas Keller und auch mit Robert Wagner. Das sind ja, wenn wir ehrlich sind, jetzt keine Profis, die der allgemein Fußball-Bundesliga-Interessierte jetzt drauf hat, wo er sagt, na klar, kenne ich Thomas Keller. Also man kennt wahrscheinlich den einen oder anderen Spieler auch aus der Liga und hat die schon mal gehört. Aber Thomas Keller gehört ehrlicherweise nicht dazu. Robert Wagner gehört ehrlicherweise bei mir nicht dazu. Und auch Ben Bobzien ist jetzt nicht der Name, den ich spontan parat hätte. Aber man sieht wirklich den Qualitätsunterschied. Man sieht, dass die halt in dieser Liga bei Vereinen gespielt haben und irgendwie auch Bundesliga-Spiele gemacht haben. Und die kommen da jetzt in eine doch funktionierende Mannschaft und können ihre Qualitäten halt einbringen. Und das macht sich gerade brutal bemerkbar, finde ich.
Das 3-1 hast du schon an die Wand gehängt und umrahmt. Das 3-1 war wirklich das Highlight in der ersten Halbzeit. Wirklich schön rausgespielt mit all seiner Klasse. Niklas Hauptmann, aber eben doch Vincent Vermeer mit dem Auge, mit dem Doppelpass. Das war wirklich ein schön rausgespielter Treffer. Und der hat die erste Halbzeit so eigentlich gekrönt.
Ich sag mal, jetzt haben wir gerade, oder ich habe ja gerade die kleinen Wirbelwinde sozusagen in den Mittelpunkt gestellt. So eine besondere Note ist natürlich die Vorarbeit vom Größten auf dem Platz von Vincent Vermeer. Das musst du erst mal machen. Der Haube kommt da mit vollem Tempo, spielt dich an und du hast irgendwie 2, 3 Spieler vor dir stehen. Du nimmst den Ball nicht etwa an als Stürmer irgendwie und versuchst selber zu schießen und du winkelst aus und spielst den direkt als Halbflugball in den Strafraum rein. Das ist technisch auch überragend gewesen und antizipiert. Ich meine, dass da Niklas Hauptmann wirklich punktgenau dort nochmal seine Fußspitze reinkriegt, dass das dann so zur Vollendung kommt. Aber insgesamt vom Spielzug wirklich ein ganz, ganz tolles Tor, finde ich.
Dann wollen wir mal hören, was der Mann des Spiels, also Niklas Hauptmann, nach dem 3:3 gesagt hat. Die Freude natürlich nicht mehr ganz so überschwänglich. Trotz seiner beiden Tore gab es eben nur ein 3:3.
Ist für mich nicht so entscheidend, wer die Tore macht, ob es ich dann bin, und hätte lieber 3 Punkte mitgenommen.
Ja, also das erste Tor schieße ich im Verteidiger durch die Beine. Ich glaube, dadurch sieht der Torwart den Ball wahrscheinlich erst relativ spät. Und das zweite Tor ist vom Timing her halt top mit Vince, der den Ball dann einfach direkt wieder reinlegt. Da hat alles gepasst, aber hat auch zur ersten Halbzeit gepasst, weil wir da einfach Kontrolle hatten, in richtigen Momenten zugeschlagen haben. Mit der ersten Halbzeit hatten wir alle Möglichkeiten, heute 3 Punkte mitzunehmen. Deswegen ist gerade ja schwer, das richtig einzuordnen. Klar, kannst jetzt sagen, vorm Spiel sagst du, ein Punktchen Karlsruhe ist vollkommen in Ordnung, aber mit der ersten Halbzeit musst du am Ende 3 Punkte mitnehmen. Ja, Karlsruhe hat was umgestellt. Das war uns auch klar, dass in der zweiten Halbzeit anders agieren werden. Wir haben auch versucht, taktisch darauf zu reagieren. Ich glaube aber nicht, dass es ein taktisches Thema ist, sondern klar, dann nimmt das Ganze ja eine Dynamik an. Karlsruhe hat auch Qualität. Und mit dem 3-2 hast du gemerkt, dass sie gedrückt haben. Und dann die Themen, die in der ersten Halbzeit für uns waren, zweite Bälle, Zweikämpfe, die wir für unterschieden haben, hat sich dann gedreht in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, Preußen Münster wissen wir mittlerweile, wie die Fußball spielen. Das ist sehr fußballerisch. Und da werden wir uns genauso vorbereiten wie heute, weil heute waren wir top eingestellt, top vorbereitet. Es hat alles in der ersten Halbzeit genauso funktioniert, wie wir es uns vorgenommen haben. Genauso werden wir in aller Klarheit, wie in den letzten Wochen, dann den nächsten Gegner wieder vorbereiten. Natürlich sind die Duelle gegen direkte Konkurrenten besonders, aber auf der anderen Seite hast du jetzt noch einige Spiele. Wir sind schon im Klaren darüber, dass die Spiele dann speziell sind, aber ich glaube, hat keinen Sinn, jetzt dem noch mehr Bedeutung beizumessen als sowieso schon.
Gestern mit dieser 2-Tore-Führung in die Halbzeit hatte schon den Eindruck, Karlsruhe wird sich gedacht haben, was ist denn hier gerade los? Gegen den Aufsteiger haben wir eigentlich keine Chance, hatten den Elfmeter, aber ansonsten relativ wenig. Und dann war ja klar, die müssen was ändern, die werden was ändern. Und ich hatte den Eindruck, Dynamo macht das gut. Die nächsten 10 Minuten bis zur 55. Minute läuft das weiter gut. Weiterhin Dynamo agierend. Und trotzdem kommt dann ein Bruch rein. Und müssen wir jetzt die zweiten Halbzeiten bei Dynamo Dresden doch thematisieren. Ich hatte es ja neulich mal auf Thomas Stamm drauf angesprochen. Da hat er gesagt, naja, er sieht da jedes Spiel unterschiedlich. Aber ja, mittlerweile sehe ich da schon, mit Ausnahme des Darmstadt-Spiels, so einen kleinen Trend, dass die zweite Halbzeit von der Qualität so ein bisschen abfällt.
Naja, ich würde mal sagen, also ja, unterm Strich hast du vollkommen recht. Und da würde ich jetzt trotzdem mal kurz Thomas Stamm bemühen. Ich würde es auch irgendwie differenziert sehen, weil so schlecht ging diese zweite Halbzeit ja erstmal gar nicht los. Es gab, glaube ich, die Chance vom Jason Checker, wo da wiederum der Torwart sehr, sehr gut hält.
Den du erst madig gemacht hast.
Ich habe den nicht madig gemacht, ich habe nur wiedergegeben, wie die allgemeine Stimmungslage vor dem Spiel war. Und es war ja auch ehrlicherweise nicht die einzige Situation beim Robin Himmelmann, wo man die Hände zum Himmel aus Karlsruher Sicht hätte schlagen wollen. Aber den Schuss hält er super und trotzdem war Dynamo auch danach im Spiel. Also ich habe das wirklich am Bildschirm sehr intensiv verfolgt und hatte das Gefühl, ja, Dynamo hat nicht mehr die Dominanz, aber Karlsruhe hat ja jetzt auch keine Dominanz. Die kamen so Schritt für Schritt besser ins Spiel, muss man sagen. Die hatten jetzt nicht die klaren Chancen, aber sie kamen besser rein. Und dann kommen sie halt zu diesem Anschlusstreffer, was individuell übrigens auch super gemacht war, muss man auch sagen, wie er sich da dreht, der Ben Fahad, und den dann dort in den Winkel reinknallt. Und auch danach, klar hatte danach Dynamo kurz das Glück, als dieser Innenpfostentreffer war, dann hätte Karlsruhe schon gleich ausgleichen können. Aber es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, also korrigier mich, dass man das Gefühl hatte, jetzt fällt es gleich das Tor. Oh Gott, Dynamo ist ja völlig, jetzt fällt es gleich. Aber Dynamo, und das ist ja deine Kritik und wahrscheinlich auch die berechtigte Kritik und wahrscheinlich auch das, was Thomas Stamm intern anspricht, von Dynamo nach vorn kam halt nichts mehr. Es kam halt gar nichts mehr.
Mal die Ende Jonas Sterner Chance noch?
Wenn du ja, da, das stimmt. Auch da übrigens Robin Himmelmann, ne? Den hält er, glaube ich, auch mit den Füßen irgendwie so, ne?
Wie gesagt, wird ja von dir madig gemacht. Aber okay, also ein paar Paraden hat er trotzdem gezeigt. Klar, schlug 3 Tore und da waren keine 2 Elfmeter-Gegentreffer dabei, wie bei Tim Schreiber. Wir müssen noch mal ganz kurz zu Ben Fahad. Merkst du schon, das ist momentan auch ein Unterschiedsspieler. Ganz junges Talent, kann man ja noch sagen. Deine Bayern sollen den sogar auf dem Zettel haben. Das fände ich jetzt vielleicht noch einen Sprung zu hoch. Aber du merkst, der kann zocken, macht ja quasi in der Nachspielzeit, Gott sei Dank im Abseits, dann noch das 4. Tor, was nicht gegeben wurde. Aber das ist ein aufgehender Stern am Fußballhimmel.
Deswegen sage ich halt, in dieser zweiten Liga ist punktuell auch Qualität, wo wir jetzt auch Dynamos Ansprüche oder die Erwartungen an Dynamo jetzt gar nicht so hochschrauben dürfen, nur weil wir Benfer Hart so noch nie gehört haben. Oder auch die Woche zuvor, Darmstadt, das ist ja eine brutal gute Mannschaft, die wirklich klasse Individualisten in ihren Reihen hat. Und dass Dynamo dann so inzwischen nicht nur mithalten kann, sondern eben auch phasenweise das Spiel macht, das muss man auch würdigen und muss dann natürlich eben auch zur Kenntnis nehmen, dass diese Individualspieler, wie eben Niklas Hauptmann auf Seiten von Dynamo einer ist, beim Gegner eben so eine Situation auch haben. Und da kommst du zu so einem 2-3. Du musst es vorher, glaube ich, besser verteidigen. Wahrscheinlich kannst du auch den Schuss vielleicht irgendwie blocken. Das mag schon alles irgendwie gehen. Und trotzdem muss man immer wieder sagen, der Gegner, Benfer Hart, macht es halt auch verdammt gut in der Situation.
Und dann, ich hatte eigentlich nach dem Anschlusstreffer schon das Gefühl, jetzt schraubt Karlsruhe dran, dann haben sie den Druck halt tatsächlich nochmal erhöht und es kam eben kaum noch Entlastung von Dynamo. Und die haben ja die Bälle dann quasi nur noch rausgeschlagen, was ich ja manchmal ein probates Mittel finde, wenn du unter Druck stehst, dann nicht das spielerisch zu klären, sondern rauszuschlagen. Aber das hat dann natürlich zur Folge, dass der Gegner, in dem Fall Karlsruhe, sofort wieder den nächsten Angriff aufgebaut hat. So, und dann kommt es, wie es kommen muss. Lange Nachspielzeit, auch durch die Verletzungsunterbrechung, die es gegeben hatte. Und dann gibt es dort dieses Foulspiel von Rossipal an der Strafraumgrenze. Und am Sonntag war das für mich nicht so das ganz große Thema. Da habe ich dann eher geguckt, naja, es ist auf der Linie. Aber ich weiß gar nicht, ob du das Video, was die Kollegen vom NDR auch jetzt nochmal gepostet haben in den sozialen Netzwerken, ist mir jetzt mehrfach zugespielt worden. Und die Frage lautet, wer fault hier eigentlich wen?
Das ist Tatsache eine sehr berechtigte Frage, wenn man sich das Video anguckt.
Und es ist gar nicht in der Pressekonferenz dann nochmal thematisiert worden. Hör dir Thomas Stamm an, der sagt, beide Elfmeter kann man gegen. Schiedsrichter hat eine gute Leistung geboten.
Ich glaube, beide berechtigt, weil die Regelauslegung bei Handspiel so ist, wie sie ist. Dass es nicht zu einer, nicht zu einem Torerfolg führt. Und dann musst du den ersten geben und beim zweiten wir die Passivität, Tiefe zu verteidigen, doppelter Pass zu verteidigen, dann haben und der Kontakt auf der Linie ist, dann ist Linie 16er und dann ist es auch völlig okay. Deswegen haben wir nicht verloren, sehr, sehr gute Schiedsrichterleistung heute, sehr klar in beide Richtungen, sehr eine gute Linie gehabt, sehr viel laufen gelassen, so am Anfang musst du dich kurz dran gewöhnen, aber hat über die 90 Minuten viel laufen lassen und dann gehört es dazu. Wir müssen es einfach besser verteidigen dann in den Situationen, dass es nicht dazu kommt.
Ich weiß gar nicht, ob das Thomas Stamm in der Sache und in dem Detail so mitbekommen hat, weil es, glaube ich, auch für Stamm und Co. erstmal darum ging, war das auf der Linie oder war es knapp außerhalb des Strafraums?
Ja, absolut. Bin da komplett bei dir. Ich hatte am Sonntag auch ziemlich schnell das Gefühl, ja, ist jetzt hart, 90 plus 4. Aber es ist eben vertretbar und dafür gibt es den Videobeweis und auch, wie sie es da umgesetzt haben. Also wir haben ja auch in den letzten Wochen schon viel über das Thema Videobeweis und Kölner Keller gesprochen. In dem Moment fand ich es sehr überzeugend, auch wenn es wehtat. Und das war okay. Jetzt habe ich das Video auch gesehen und da bin ich einigermaßen sprachlos, weil ich mir denke, okay, wenn ihr euch das Video angeguckt habt im Kölner Keller, ihr habt doch das gleiche Bild, das ist doch das gleiche TV-Bild, da hat doch das MDR in Karlsruhe eine Extrakamera hängen. Das wird doch das Bild sein, was man auch im Keller gesehen hat. Und dass da niemand in dem Moment auf die Idee kam, warte mal, welcher Fuß ist eigentlich über, das ist auf der Linie, es ist unstrittig, da waren wir uns alle, das hat jeder gesehen, aber welcher Fuß steht denn hier auf welchem Fuß? Vielleicht war es ein bisschen unfair jetzt, ne, weil wir niemand aus dem Keller zugeschaltet haben. Vielleicht war das eine Nuance, aber vielleicht sagt man dann auch, ach komm, Rossipal hängt da schon mit drin, das ist jetzt Elfmeter. Ich weiß es nicht, das ist halt wieder Mutmaßung.
Ich glaube, die haben nur geprüft, ob das noch knapp außerhalb vom Strafraum oder auf der Linie war. Das andere haben die offenbar, aber du guckst ist jetzt doch, meine Interpretation, haben die gar nicht geprüft.
Bin ich bei dir, aber du guckst doch auf das Bild und siehst dann, warte mal, der eine Fußballschuh steht doch auf dem anderen. Und welcher Fußballschuh gehört eigentlich gerade zu wem? Aber kann natürlich in der Dynamik der Situation, das muss ja auch in Sekundenschnelle auch im Keller entschieden werden, ist vielleicht durchgerutscht. Ach, wir müssten jetzt schon wieder Richard Hempel anrufen, wie es im Kölner Keller funktioniert. Jens, wir müssen wieder mal eine Schiedsrichterfolge machen.
Ja, ohne Frage. Und mit wem machen wir die? Natürlich mit dem Richard, definitiv. Also der muss uns das irgendwann mal wieder erklären. Da gibt es auf jeden Fall Gesprächsbedarf. Und ich will ja gar nicht bashen, aber es sind natürlich so Szenen, die wir uns jetzt versuchen irgendwie herzuleiten.
Ja, absolut. Das sind ja dann die Fragen, die danach bleiben. Und mir geht es gar nicht darum, jetzt irgendjemand zu kritisieren. Ich will es ja einfach nur verstehen. was in welchem Moment wer überprüft. Und weil wir über den Videoschiedsrichter ja in den letzten Wochen auch geredet haben und weil es an der Stelle gerade passt, ne, in Münster, ist er dann ausgefallen. Zwar durch eine Sabotageaktion, aber da war ja dann auch null Videobeweis.
Muss ich dran denken, an unsere Folge,
no,
was der Richard uns erzählt hat. Aber wenn die Funkverbindung steht, die Katrin Grafalski, die in den letzten Wochen auch immer mal wieder im Brennpunkt stand, die hat ja das dann richtig eingeschätzt und da scheint ja das Headset noch funktioniert zu haben. Und die hat dem dann erzählt, du, es war ein V-Spiel. Münster, gleich auch nochmal Thema. Ich gehe davon aus, dass der Bildschirm am Sonntag in Dresden funktionieren wird. Und es ist ja viel diskutiert worden in den letzten Wochen. Hatte Dynamo da Glück in Hannover und gegen Darmstadt? Die hatten kein Glück. Und ja, es gibt so Entscheidungen, da sagst du, okay, die ist vielleicht ein bisschen zugunsten von uns gefallen. Und am Sonntag muss man aber jetzt klipp und klar sagen, das ist eher zu Ungunsten. Das ist dann gar nicht so im Nachgang thematisiert worden. Und ich habe es ja neulich auf den Tisch gebracht. Dynamo kriegt jetzt nicht die allerhäufigsten Elfmeter. Also Dynamo ist mit Düsseldorf die Mannschaft, die in dieser Saison erst einen Elfmeter zugesprochen bekommen hat. Jetzt keine Sache, dass man sagen muss, okay, da hat irgendeiner falsch gepfiffen, aber ist eben auch so ein Punkt.
Spielt am Ende alles rein und am Ende bin ich dann doch wieder bei dem Satz, dass sich in der Saison alles ausgleicht. Wahrscheinlich werden wir in den letzten 9 Spielen in der berühmten Crunch-Time, die jetzt so langsam ansteht, vielleicht wird das eine Elfmeter-Crunch-Time. Und hoffentlich ist Dynamo dann so aufgestellt, dass auch Elfmeterschützen da sind. Wer würde denn jetzt eigentlich schießen, wenn da Ferner und Kutschke nicht auf dem Platz stehen?
Das habe ich auch überlegt. Was ist mit Vincent Vermeer? Schießt der Elfmeter? Es wird jemanden geben, der Elfmeter schießen kann. Und da wird sich jemand finden und ich glaube, Thomas Stamm wird das auch hin und wieder mal im Training testen, wer denn da gute Nerven hat.
Nimmst du die Frage bitte mit in die Pressekonferenz, nachdem du letzte Woche gefragt hast oder gesagt hast, dass es wenig Elfmeter gibt? Nimm mal bitte mit, frag mal, ob denn Dynamo vorbereitet wäre.
Weißt du, dass ich glaube, dass Thomas Stamm dann mir nicht direkt den Schützen nennen würde, weil er ganz genau weiß, dass der Gegner zuhört und ich glaube, er will den das dann auch nicht direkt ins Notizbuch diktieren, wer da schießt.
In dem Fall müsste man sagen, er will es dem gegnerischen Torwart nicht direkt in den Zettel diktieren, der dann an der Trinkflasche klebt. So ist es ja jetzt.
Also neulich mitbekommen beim Spiel?
Ja.
Das war eher witzig gemeint. Bei Ryan Malone
schießt
eh jeder gegen. Hat mir gut gefallen. Gut. Du siehst, wir können schon wieder ansatzweise lachen nach diesem 3:3. Müssen wir am Schluss sogar sagen, na Gott sei Dank haben wir noch den Punkt mitgenommen, weil wenn es ganz doof läuft, gehst du am Ende sogar noch mit leeren Händen vom Platz. Das war nur knapp abseits, das 4:3.
Ja, irgendwie schon. Am Ende sage ich, abseits ist abseits und dann war es kein reguläres Tor. Aber klar, dieses Gefühl, du kannst das jetzt sogar noch verlieren, das ist schon da gewesen. Und wenn wir das alles jetzt in den Topf gießen, deswegen sage ich, dieses 3:3 mag ihm zustande kommen, jetzt irgendwie ärgerlich sein, aber unterm Strich passt das. Es passt, aus Karlsruhe einen Punkt mitzunehmen. Man darf jetzt auch nie unverschämt werden, so in der Erwartungshaltung.
Tino, dann runden wir das Ganze ab und hören rein, was Tim Schreiber nach dem 3:3 gesagt hat.
Ich denke, es war dann ein bisschen, müssen wir auf unsere Kappe nehmen, weil in entscheidenden Situationen wir die Bälle halt dann einfach nicht ausreichend geklärt bekommen. Natürlich eben halt die Truppphase von Karlsruhe war stark, machen sie richtig, richtig gut, aber für die wirkt es jetzt wie ein Sieg, für uns wie eine Niederlage mit 3:1 Führst. Aber ärgerlich, bitter. Ich denke, das wäre so eine dreckige zweite Halbzeit gewesen, die wir dann vielleicht noch ziehen konnten, aber so nehmen wir eben halt einen Punkt mit. So oft in der Saison leider, dass wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen so einen Faden verlieren. Ich denke, gegen Elversberg hatten wir es auch, aber ich fand an sich die Anfangsphase der zweiten Halbzeit, die war gut, die ist immer gut reingekommen, haben den Ball auch gut laufen lassen. Dann irgendwann mal haben wir dann auch die zweiten Bälle dann nicht mehr so gewonnen wie zum Beispiel in der ersten Halbzeit. Dann wurde es halt schwieriger, da kommst du halt nicht mehr so richtig ins Spiel. Dann so kleine Entscheidungen wie zum Beispiel der Elfmeter dann, was dann einfach ärgerlich. Das Tor, was wir dann eben halt nicht gut verteidigen, das 3:2. Und dann verlierst du so ein bisschen so einen Rhythmus und vor allen Dingen eben halt dann ein bisschen das Spielgefühl. Ich denke, wir gehen trotzdem hier aus dem Spiel raus, haben einen Punkt mitgenommen. Müssen wir das Positive eben halt rausziehen. Das war wieder eine bombenstarke erste Halbzeit. Ich denke, diese Dominanz sollten wir auch einfach mitnehmen. Und ja, trotzdem müssen wir dann die zweite Halbzeit analysieren. Wenn du dann in der zweiten Halbzeit dann 2:0 verlierst, dann ist es natürlich ärgerlich. Und so sollten wir die Spiele eben halt demnächst nicht angehen. Ich denke, wir haben jetzt schon öfter gesagt, so intern, so letzten 10 Spiele, sagen die Finals, Crunchtime. Ich denke, die letzten 9 werden jetzt entscheidend werden. Ne? Also vor allen Dingen die jetzt gegen einen direkten Konkurrenten will man natürlich eben halt gewinnen, weil es ein sogenannten 6-Punkte-Spiele. Also sollten trotzdem eben halt in das Spiel so reingehen wie jedes andere, weil ich denke, so haben wir es jetzt zuletzt, denke ich mal, auch gut gemacht.
Weißt du, was ich auch finde? Thomas Stamm hat so seinen Kader gefunden. Ne? Meint jetzt nicht mal die, ich bring's, die Stammelf, sondern so den Kader. Ich glaube, das ist seit Wochen dann immer quasi dasselbe Personal, oder?
Muss man so klar sagen, am Wochenende gab es eine Änderung. Jakob Lemmer war ja gelb-rot gesperrt, dafür rückte Toni Menzel in den Spieltagskader, den 20-köpfigen Spieltagskader. Bin gespannt, wie das jetzt am Sonntag gegen Münster aussieht, aber du hast vollkommen recht. In den letzten, glaube ich, 3 Wochen war es der identische Spieltagskader. Also bis auf die eine Lemmer-Menzel-Änderung, aber die anderen 19 Namen sind wie festgetackert. Und wenn Thomas Stamm sagt, dass Trainingsleistung vorrangig den Ausschlag gibt und ich glaube nach hinten, also bei den Plätzen 17, 18, 19, dann immer mehr vielleicht auch Trainingsleistung. Er hat ja auch erklärt, wie so ein Kader zustande kommt. Klar, es nützt jetzt nichts, wenn 5 Innenverteidiger super in der Woche trainieren, dann werden trotzdem nicht 5 mehr im Kader stehen, das ist auch klar. Aber ich denke ja immer an die großen 3, so möchte ich es immer sagen, Scharpina, Kammerknecht und Bünning. Das ist ein Thema, was mich wirklich beschäftigt, weil ich denke, okay, Wie managt das so eine Truppe? Wie managt das so ein Trainer? Wie machen das die 3, jeder einzeln für sich? Wie kannst du den Teamgeist oben halten, wenn du in der letzten Saison Aufstiegsheld warst, in der Hinrunde vielleicht dachtest, du bist Stammspieler, wenn du auf jeden Fall im Mannschaftsrat bist, aber gerade das Gefühl kriegst, ich trainiere super, das sagt der Trainer mir auch und das stimmt auch, aber ich komme vielleicht auch aus taktischen Erwägungen nicht in diesen Spieltagskader, weil ich eben Innenverteidiger Nummer 4 bin. Ist total schwierig.
Prio ist Trainingsleistung, das ist das, was meiner Meinung nach entscheidend sein muss. Alles andere wäre, wenn ich sie jetzt in den Kader nehmen würde, weil sie 3 Wochen nicht drin waren und ihr Kollege nebendran hat 3 Wochen lang super trainiert, dann bin ich gespannt, wie das Gespräch dann nicht mit ihnen ist, sondern mit ihrem Kollegen nebendran. Nämlich wahrscheinlich nicht ganz so einfach, weil er es nicht einordnen kann, dass er mit 3, ich sag jetzt mal, sehr guten Trainingswochen dann vielleicht nicht im Kader ist und dann muss und soll die Leistung immer im Vordergrund stehen. Die probieren wir, ich vorneweg, mit meinem Trainerteam so zu bewerten, dass wir die Besten mitnehmen. Und dann kann für einen jeweiligen Gegner, was teilweise vielleicht auch eine Entscheidung für die Startelf betrifft, kann man nochmal sagen, gegen den Gegner passt das gut. Wie ist vielleicht ein Plan B, wenn es um die Umstellung vom System anbelangt? Brauchen wir vielleicht einen Defensivspieler mehr? Brauchen wir vorne vielleicht ein paar Spieler mehr? Das kommt immer mit rein und dann gibt es grenzwertige Entscheidungen. Jungs, die letzten Wochen sehr, sehr gut trainiert haben, teilweise nicht im Kader sind. Wir haben ein Luxusproblem gerade, das ist gut. Es ist sehr, sehr gut, dass wir nicht über Verletzungsthemen sprechen, zum Glück. Und es soll weiterhin so bleiben, dass wir die Jungs so an der Leistungsgrenze abholen, dass sie sich entwickeln. Und dann habe ich es lieber so, dass einfach richtig, richtig schwierige Entscheidungen. Sportlich sind sie schwierig, menschlich sind sie noch viel, viel schwieriger, weil man jedem auch gerecht werden möchte, was einfach nicht möglich ist. Und dann sollte meiner Meinung nach immer die Leistung im Vordergrund stehen. Das ist das, was jeder ein Stück weit am besten akzeptieren kann, auch wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Das ist auch so die Sichtweise von dem Spieler und von uns im Trainerteam wird nicht immer gleich sein.
Sonntag, 13. gegen 14. oder eben Dynamo Dresden gegen Preußen Münster. Klassisches 6-Punkte-Spiel. Jetzt wird jetzt, es gibt aber trotzdem nur 3 Punkte. Ja, aber du kannst natürlich einen direkten Konkurrenten gleich mal etwas distanzieren.
Also bin da erstmal bei Niklas Hauptmann, dass jedes Heimspiel irgendwie gewonnen werden sollte und müsste. Aber das ist jetzt irgendwie ein besonderes Heimspiel. Und wir haben es letzte Woche gesagt, wenn aus den Spielen gegen Karlsruhe und Preußen Münster am Ende 4 Punkte stehen, ist es super. Und da ist es auch egal, wo welcher Punkt herkommt. Aber jetzt, nachdem es den einen Punkt in Karlsruhe gab, wäre es schon ganz gut, wenn gegen Münster 3 kommen. Und klar gilt der Satz, auf keinen Fall verlieren. Aber auf keinen Fall verlieren hilft dir erstmal unten nicht viel weiter. Sören Gonter könnte jetzt entgegnen, abgerechnet wird am 34. Spieltag und uns hilft jeder Punkt. Mag auch irgendwie stimmen. Aber wenn du da jetzt unentschieden spielst, man, das sind jetzt gerade 4 Truppen, die 26 Punkte haben, ne? Und die vierte Truppe, die ist 16. Das ist Kräuter Fürth, das ist der Abstiegsrelegationsplatz. Und Tabellenletzter ist Magdeburg, die haben eben auch nur 3 Punkte weniger. Das ist schon, finde ich, nach wie vor krass. Dynamo hat in der Rückrunde erst ein einziges Spiel verloren und steckt trotzdem noch richtig, richtig tief im Abstiegskampf drin, auch wenn das gerade tabellarisch etwas anders wirken mag.
Bedank dich bei der Hinrunde. Das ist einfach so. Also, und eben andere Mannschaften, ja, Greuther Fürth, gewinnen die auf einmal in Hannover. Schönen Gruß an Paul Will. Wer brauchte denn den Sieg von Greuther Fürth in Hannover? Also ich weiß Gott nicht. Man fiebert momentan auch mit Mannschaften mit denen ich jetzt nicht die ganz großen Sympathien mit, aber mit denen freut man sich einfach, wenn die gegen den Konkurrenten dort unten gewinnen. Geht mir jedenfalls so.
Ja, das stimmt. Wir haben natürlich aber auch die Negativbeispiele und die stehen eben gerade am Ende, die halt gerade so ein bisschen den negativsten aller Läufe haben. Kiel, ne? Und auch Magdeburg. Aber eben auch nicht weit weg.
Nee. Jetzt kommt Oliver Batista-Meyer nach Dresden zurück. Ich glaube, der ist motiviert.
Ja, wobei halt, also der wird immer motiviert sein.
Markus Anfang steht näher an der Seitenlinie.
Punkt 1, Punkt 2, es gab schon das ein oder andere Spiel jetzt auch gegen Dynamo und da ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht so zwingend der allergrößte Revanche-Antrieb da, aber dass OBM ein Top-Spieler ist, der jederzeit auch den Unterschied machen kann, vielleicht irgendwie jetzt in Anführungsstrichen der Niklas Hauptmann vielleicht von Münster, also das ist unbestritten. Wer jetzt denkt, bei Dynamo läuft's und Münster nehmen wir mal eben so auseinander, das wird eben doch nie passieren. Deswegen echt absolute Demut vor dem Spiel, weil nicht, dass wir uns dann Sonntagnachmittag angucken und denken, oh, wie kam denn dieses 1-2 zustande, ne? Also am Ende musst du auch dieses Spiel wirklich von 0-0 erstmal losspielen und mit der gleichen Intensität, jetzt klinge ich wirklich schon fast wie Thomas Stamm, ich breche hier ab den Satz.
Wenig insofern heute, kann ich dir sagen. Also hast du gut an dir gearbeitet. Kannst ja dann irgendwann mal dein Geheimrezept verraten. Jetzt, Tino, würde ich vorschlagen, schalten wir mal gen Australien und nehmen den Mann in unsere Runde mit rein, der dort jetzt Fußball spielt.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Und dann schalten wir ans andere Ende der Welt. Das freut mich sehr, in eine wirklich der schönsten Städte der Welt, die es gibt, nach Australien, nach Sydney. Und freuen uns sehr, den ehemaligen Spieler von Dynamo Dresden dort begrüßen zu können, Amo Arslan. Amo, bei dir ist es Abend, deshalb sage ich dir guten Abend.
Guten Tag, guten Abend zurück.
Amo, du bist, wie ich gerade gesagt habe, gerade in einer der schönsten Städte der Welt, Sydney, im Spätsommer, 24 Grad. Wie war das am ersten Morgen, als du aufgewacht bist und gedacht hast, das hier ist jetzt mein Leben?
Schrecklich, weil ich hatte Jetlag. Also ich bin nicht aufgewacht, sondern war die ganze Nacht wach. Aber ja, es hat irgendwie gedauert, wirklich zu realisieren, dass ich jetzt in Sydney bin und auf gut Deutsch sagt man ja am Arsch der Welt. Das ist schon nochmal was anderes, ja.
Das kann ich mir vorstellen. Das größte Abenteuer deines Lebens, oder?
Ja, also auf Blatt Papier erstmal schon und ich hoffe, dass genau das Abenteuer wird, was ich mir erhoffe. Dass es auch menschlich was mit mir macht, dass ich Erfahrungen sammeln kann, positiv was mit mir macht. Und ja, jetzt bin ich fast 4 Wochen hier und es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß.
Wir sind unheimlich glücklich, dass du jetzt so schnell dann schon gesagt hast, klar, machen wir. Vielleicht machen wir das dann auch später nochmal wieder, wenn du dich eingegroovt hast. Aber wir wollen dich jetzt mal in den ersten Wochen hören, wie es eben ist mit diesem Abenteuer, Tino. Und ich glaube, das wird heute auch ein bisschen Reisepodcast, mal zu hören, wie eben Sydney sich anfühlt, weil, ich sag mal, viele von uns waren eben noch nicht in Sydney, haben aber den großen Traum, diese wunderbare Stadt mal zu erleben. Es ist so dieser Once-in-a-Lifetime-Traum, einmal Australien und dann muss Sydney mit dabei sein.
Amo, klappt das mit dem Schlafen jetzt schon besser, wo du 4 Wochen da bist? Hast du dich zumindest an den Tagesrhythmus erstmal gewöhnt?
Ja, tatsächlich, mittlerweile geht's. Ich bin ja eigentlich schon einer, der eher früh ins Bett geht. In Deutschland bin ich spätestens um 23 Uhr im Bett gewesen und geschlafen und ich habe dem Jens auch schon gesagt, hier ist es mittlerweile 0 Uhr geworden. Also ein bisschen habe ich mich schon verändern müssen und vielleicht noch nicht ganz angepasst. Aber diese Nächte aus den ersten 1-2 Wochen, wo ich wirklich bis 3-4 Uhr wach war und dann morgens um 9 beim Training mich schon auch quälen musste, sind zum Glück jetzt vorbei, ja.
Ja, also Jetlag ist mit so das Schlimmste, was es gibt. Und hat dir der Mannschaftsarzt irgendein Mittel geben können oder irgendeinen Ratschlag geben können? Weil das trifft ja nun viele von uns zu, auch gerade auf Reisen, wenn man vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen unterwegs ist und dann sagt, Mensch, ich will da jetzt was erleben, ich will da jetzt nicht nachts um 3 im Bett liegen.
Nee, tatsächlich haben wir darüber sehr, sehr viel gesprochen, genau bei meiner Verpflichtung, weil als ich gekommen bin, ich bin an einem Donnerstag angekommen und Samstag war das erste Spiel und es war denen völlig egal, ob ich Jetlag habe, in Anführungsstrichen egal, weil ich sollte Samstag auf jeden Fall zu meinem ersten Einsatz kommen. Den einzigen Ratschlag, den mir unser Sportdirektor mitgegeben hat, ist, dass ich nachts einfach nicht schlafen soll. Super Ratschlag, oder versuchen wach zu bleiben. Ja, aber viel kannst du da nicht machen. Das Gute war halt, dass die Spiele dann meist auch abends waren und nicht dann irgendwie um 14 Uhr. Deswegen ging das dann eigentlich ganz gut.
Der Sportdirektor ist auch einer, der sich mit Jetlag und Zeitumstellung auskennt, Alexander Baumjohann.
Genau, richtig.
Über ihn werden wir sicherlich auch noch ein bisschen reden. Aber jetzt, Tino, also ich habe Bock ein bisschen zu hören, wie es dort so ist in Sydney. Hast du denn die Sehenswürdigkeiten der Stadt schon mal abgegrast? Also an der Brücke bist du bestimmt schon gewesen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Berater ist, jetzt kann man sagen, ist sein Job, aber netterweise dann auch mitgekommen, war die ersten 4 oder 5 Tage mit.
Ach, mein Mitleid ist bei ihm. Also wirklich, die ersten 4, 5 Tage, wirklich. Der Arme, diesmal, ne? Geht's nicht nach Ferl, diesmal geht's nach Sydney. Naja, nehme ich in Kauf.
Naja, es war tatsächlich ein anstrengender Trip für ihn, weil der war fast genauso lange unterwegs, Hin- und Rückreise, wie er dann auch hier vor Ort war. Aber wir haben dann gesagt, ist egal, ob wir Jetlag haben oder nicht, wir nutzen die Tage auf jeden Fall auch dann gemeinsam, außerhalb vom Training und den Spielen dann unterwegs zu sein. Und wir haben uns wirklich zumindest erstmal das, was man so als Touri auf dem Schirm hat, dann auch direkt natürlich angeguckt. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich natürlich auch schon immer mal irgendwie nach Australien wollte, aber auf meiner To-Do-Liste standen ganz andere Dinge oben, wie zum Beispiel Safari und sowas in Afrika. Aber jetzt, wo ich das hier alles gesehen habe, muss ich schon sagen, ist, glaube ich, mit das Schönste, was ich so jemals gesehen habe, und ist schon auch eine Empfehlung, wenn man die Möglichkeiten hat, sich das auf jeden Fall mal anzugucken. Hier ist schon mega schön.
Wenn ich an Australien denke, fallen mir ja sofort die Tiere ein. So Haie, das geht ja noch, aber so Spinnen, Schlangen, das erzählt man ja immer auch von Australien. Bist du denn schon einer Schlange begegnet?
Ja, auf die Frage habe ich tatsächlich gewartet, weil das auch die erste Frage war, die ich so meinen Mitspielern und so gestellt habe. Ist eigentlich ganz witzig, dass es so ein Klischee dann auch gibt, weil ich habe Leute aus meiner Mannschaft, die kommen von hier und die haben noch nie eine Schlange gesehen. Also es ist schon sehr, sehr merkwürdig. Unser Sportdirektor hat mir auch gesagt, er ist seit 7 Jahren jetzt hier und hat noch nicht eine Schlange gesehen. Er hatte einmal eine etwas größere Spinne in der Wohnung. Habe ich dann auch gefragt, warum ist es so, dass man da immer so drüber spricht? Weil ich hatte auch, als ich dann mal abends hier aus dem Hotel rausgegangen bin, ein bisschen spazieren gegangen bin, habe ich auch schon immer 2x mehr auf den Boden geguckt, ob mir da nicht irgendwas jetzt entgegenkriecht. Aber die haben gesagt, dass sie das teilweise oft auch so stehen lassen, die Klischees, damit dann auch nicht zu viele Leute hierher kommen. Aber hier in der Stadt ist es wirklich schwierig, dann die Tiere zu sehen. Es ist eher das Schöne, du läufst hier die Straße lang und siehst dann nicht Tauben, sondern Kakadus und Papageien. Also schon eher die schöneren Sachen und nicht die Riesenspinnen im Zimmer oder so. Also ich hatte zumindest auch noch keine.
Ach, die Vögelarten, die sind mir auch viel lieber als die Stadttaube von Dresden. Das sage ich dir so. Und hast du schon mal ein hüpfendes Känguru gesehen oder auch das nicht? Also Tiere in Sydney, naja, in so einer Großstadt, sagen die sich wahrscheinlich auch, das ist jetzt nicht unser natürlicher Lebensraum.
Ja, also es gibt schon Orte hier, das sind auch die ich auf jeden Fall noch besuchen möchte, wo du dann auch Koalas sehen kannst und Kängurus. Cool. Bei uns am Trainingsplatz, am Trainingsgelände, wenn du dann wirklich sehr, sehr früh da bist, irgendwie bei Sonnenaufgang um 6 Uhr morgens, dann siehst du vielleicht auch mal einen Känguru da lang hüpfen. So wurde es mir erzählt, aber eigentlich hast du keine Chance, zu den normalen Uhrzeiten, wo wir da sind, eins zu sehen. Aber es gibt schon hier Gegenden, wo du rausfahren kannst. Und mit rausfahren meine ich jetzt nicht eine Stunde, sondern wirklich 10, 20 Minuten, wo du vielleicht auch mal einen Sonnenuntergang angucken kannst, ein Picknick machen kannst. Da laufen dann vielleicht auch schon mal Kängurus lang.
Cool. Und jetzt bist du aber noch im Hotel, ne? Also die Wohnungssuche ist, glaube ich, in Sydney ähnlich spannend wie möglicherweise in Deutschland, in München und Co.
Ja, die gestaltet sich sehr, sehr schwer. Es erinnert mich ein bisschen an wirklich meine Dresden-Zeit. In meinem ersten Jahr in Dresden habe ich ja, ich glaube, 2 Monate im Hotel gelebt, weil ich einfach nichts gefunden habe. Hier ist es jetzt 1 Monat. Vielleicht ziehe ich das auch wirklich dann am Ende 2 Monate hier durch, weil die Saison war dann schon sehr erfolgreich für mich. Bisschen selbe Sachen mitnehmen, die man schon erlebt hat. Ja. Nein, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, hier was zu finden. Schauen wir mal. Ich bin da aber auch wirklich sehr, sehr einfach und brauche da jetzt nicht mega die anspruchsvollen Sachen. Ich fühle mich hier im Hotel auch wohl. Deswegen alles gut.
Zu deinem neuen Leben in Australien kommt ja dazu, dass gerade Ramadan angebrochen ist und das zu deinem Leben gehört, du das lebst, ernst nimmst. Macht das Ganze jetzt noch schwieriger, komplizierter oder wie gestaltet sich das jetzt? Das ist ja in Deutschland auch manchmal nicht ganz einfach, wobei ich immer so das Gefühl habe, dass ihr das eigentlich ganz gut im Griff habt, Leistungssport und Ramadan, also seinen Glauben da auch auf dieser Weise auszuleben, dass das ganz gut funktioniert. Wie ist das in Australien?
Hier ist es nochmal ein Tick härter, so ehrlich muss ich sein, weil du hast hier dann jetzt, wie gerade die Jungs in Deutschland, ich habe da noch 1, 2 Mannschaftskollegen auch aus Essen mit dem Ramin Safi, der gerade fastet. Da sind die Tage noch relativ kurz gerade. Auch wenn das Wetter gerade besser wird, ist es dann auch noch nicht so warm. Und ich hatte hier schon die eine oder andere Trainingseinheit und das Spiel bei 35 Grad. Ist dann schon auch noch mal ein bisschen härter, weil hier dann auch gerade Hochsommer war, als Ramadan dann anfing. Heute war es ein bisschen entspannter, 25 Grad. Aber wie gesagt, so bei 35 Grad, da denkst du nach dem Training, jetzt so eine kalte Apfelschorle, das wäre schon geil. Aber ich komme gut klar, genauso wie bei meinen anderen Stationen, die ich hatte in Essen, in Dresden. Auch hier kümmern die sich um mich, geben mir Tipps und helfen mir dabei, das umzusetzen. Deswegen klappt es eigentlich ganz gut.
Essenstechnisch, musstest du dich umstellen oder sagst du, nee, ist eigentlich schon sehr europäisch auch?
Ich glaube, die haben ja gar nicht so eine eigene.
Na, viel Barbecue und so haben sie ja doch auch.
Ja, genau. Das ist das Erste, was ich gefragt habe, ob es irgendwas gibt, was ich mal probieren muss. Ja, die haben gesagt, dass sie hier sehr gerne Schnitzel essen, aber das kennen wir ja. Von daher, ja, wir haben tatsächlich bei uns am Trainingsgelände einen überragenden Koch, der kommt aus Chile. Der ist auch überragend, super nett, kümmert sich gut um mich, weil ich ja tagsüber auch nicht esse, macht er mir für abends immer Essen fertig. Von daher muss ich jetzt auch nicht jeden Tag hier dann nochmal großartig kochen mir sonst oder nochmal einkaufen gehen, sondern mach einfach das Essen nochmal warm, was er mir gemacht hat. Aber das ist wirklich alles das, was wir kennen. Es ist wirklich nichts Außergewöhnliches dabei.
Dann nimm uns mal mit. Das ist, ich glaube mal, dieser Once-in-a-Lifetime-Wechsel. Und du hast ja schon gesagt, es ist, glaube ich, nicht nur das Fußballerische bei dir, sondern es spielt das Ganze auch drumherum. Es soll den Geist, so sagt man ja noch so schön, ein bisschen erweitern. Es ist auch ein Wechsel fürs Leben, den du jetzt gewagt hast, weil ich glaube, du nimmst neben dem Fußball auch eine ganze Menge von dem mit, was du jetzt in den nächsten Monaten erleben wirst.
Ja, also ich habe mir schon immer gesagt, dass ich nie mit Fußball aufhören möchte, ohne mal im Ausland gespielt zu haben, diese Erfahrung einfach zu machen, das nicht zu bereuen, dass ich da nicht mit 40 irgendwo sitze und sage, warum habe ich es nie gemacht? Bei mir muss es aber auch immer Sinn ergeben haben, so einen Wechsel ins Ausland, sondern nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, was Dummes machen. Ich hatte oft Angebote dann auch aus der Türkei. Ich glaube, ich als Türke darf das dann auch sagen, dass da vieles dann auch immer schief geht und nicht so professionell abläuft, wie es ablaufen sollte. Deswegen habe ich das dann am Ende auch irgendwie nie richtig durchgezogen mit der Türkei, nie gemacht. Aber ja, hier mit Sydney, ich habe im Sommer schon die Anfrage bekommen, wo Rot-Weiß Essen und ich dann aber auch zusammen gesagt haben, ey, wir haben hier was zusammen vor, es wäre kein guter Schritt oder nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt diesen Schritt zu gehen, weil sie dann auch gesagt haben, wir brauchen dich. Und ich dann auch gesagt habe, ich würde schon nochmal gerne angreifen, dann nochmal mit einer Mannschaft in die zweite Liga aufsteigen, weil es mir mit Dynamo halt leider immer verwehrt geblieben ist. Dann, so wie Fußball natürlich leider auch oft ist, dreht sich dann manchmal auch das Blatt. Und zu Ende der Hinrunde hatte ich ja eine schwierige Phase dann auch in Essen. Und der Sportdirektor aus Sydney, der Alex Baumjohann, hat dann trotzdem nicht irgendwie gesagt, nö, im Sommer hat's nicht geklappt und jetzt haben wir keinen Bock mehr auf den Jungen, sondern war nach wie vor offen. Und ich glaube, es war so der beste Zeitpunkt, der sich jetzt hätte ergeben können, den Wechsel zu machen. Und bin da schon sehr froh drüber.
Was hat denn an dir so imponiert? Warum haben die gesagt, nee, den Arslan, den gucken wir uns weiter an, den finden wir weiter super und den wollen wir ja unbedingt hier runterholen?
Er hat tatsächlich gesagt, dass er sich so aus Deutschland schon eher mit den Zweitligaspielern beschäftigt, aber die genau das Jahr in Dresden, das ging halt einfach nicht an mir vorbei, sondern das hat so Wellen geschlagen, dass ich da auch Torschützenkönig geworden bin, dass er das hier wirklich sehr, sehr arg verfolgt hat. ja, seitdem kennt er mich, seitdem hat er mich auf dem Schirm. So hat er es mir erzählt, kam dann damals aber nicht zustande, ja, weil ich dann halt auch den Weg in die zweite Liga gegangen bin und ich war ja Leihspieler aus Kiel, falls ihr euch erinnert. Das heißt,
wir haben manchmal darüber berichtet. Ab und zu, glaube ich, war das Teil auch unserer Berichte, Amo.
Ja, das stimmt. Ja, es war ja eine ganz schwierige Situation, weil viele das ja gar nicht wussten, dass ich ein Leihspieler war. Und als Spieler kannst du dir das dann auch nicht immer aussuchen. Und jetzt dann auch mit Sydney, die waren dann halt immer so, dass sie gesagt haben, wir zahlen kaum Ablöse für Spieler, eigentlich gar nicht. Deswegen war es dann damals zu dem Zeitpunkt dann kein Thema. Und jetzt im Sommer, letzten Sommer, wusste er halt, dass ich noch Vertrag in Essen habe. War dann aber auch nicht so, dass er gesagt hat, die Mega-Ablösen, die können wir hier in Australien dann nicht bezahlen oder wollen wir halt nicht bezahlen, weil wir halt dieses Salary Cap dann auch irgendwann beachten müssen. Ja, und so kam es dann zustande, dass der Kontakt aufrecht geblieben ist, nachdem er ihn aufgenommen hat. Ich bin dann auch nochmal aktiv auf ihn zugegangen, habe ihm gesagt, dass ich im Sommer auch schon Bock darauf hatte und dass ich jetzt vielleicht eine Tür öffnen könnte, und so kam es dann zustande.
Kannst du kurz erzählen, wie, ich glaube, Baumjohann hat gesagt, naja, Sydney selbst würde so im oberen Drittel, zweite Bundesliga mitspielen. Ist das so ungefähr das Leistungsniveau, wie du es einschätzen würdest von eurer Mannschaft, vom Sydney FC?
Ja, ich hab das auch gelesen, hat mir das auch erzählt, hat mir gesagt, dass so die großen Vereine, die guten Vereine, so wie wir, ich glaube, das kann man selbstbewusst sagen, dass das schon der größte Verein in Australien ist. Ich glaube auch, dass wir, ich habe jetzt auch schon das eine oder andere Spiel spielen dürfen, schon den attraktivsten und fußballerisch zumindest den besten Fußball spielen. Ich kann ihm auf jeden Fall da nicht widersprechen. Ich muss ehrlich sagen, dass der Fußball ein bisschen anders ist als in Deutschland. Es ist ein bisschen, ich gucke ja sehr viel Fußball, auch eher wie in England. Viel auf und ab, viel Offensivfußball, weniger jetzt wie zum Beispiel dann in Essen, wo wir gesagt haben, jetzt verteidigen wir erstmal, wir stehen hinten, wir spielen auf Konter, das gibt's hier nicht. Hier ist, wir müssen den Zuschauern was bieten, attraktiver Fußball hin und her, und wenn es einen Spieler gibt, der nicht mehr kann, dann muss der halt wieder raus. Also so ist es. Deswegen ist es schwer zu vergleichen, aber die Qualität, die wir haben, es ist schon schwierig, sich hier durchzusetzen, wenn man jetzt nicht gerade in Deutschland, also nicht zweite und dritte Liga Niveau gespielt hat. Ist für mich auch nicht sehr einfach, also sehr anspruchsvoll. Ich muss hier wirklich jeden Tag Vollgas geben. Krieg momentan das Vertrauen, was ich sehr, sehr geil finde. Ich bin in eine funktionierende Mannschaft reingekommen und darf direkt spielen. Letzten Spiele auch immer 90 gespielt. Aber ist hier nicht so, dass ich sage, ich kann hier ein bisschen entspannt ausspielen und spiele hier trotzdem. Also wenn ich meine Leistung nicht bringe und Gas gebe, dann werde ich hier auch nicht spielen.
Naja, die haben dich auch mit großem Bohai angekündigt. Und ich muss mal sagen, Geschmack haben sie. Bei deinem Vorstellungsvideo waren fast ausschließlich Tore aus Dynamo-Zeiten dabei.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, so das finalisierende Gespräch zwischen Essen und Sydney war dann auch nicht ganz so freundschaftlich. Und deswegen glaube ich, dass sie dann nur Tore aus Dynamo-Zeiten genommen haben, weil die Tore aus Essen hatten sie auch. Ich finde es eigentlich schade, weil für mich beide Vereine wirklich in meinem Herzen sind, Dynamo und Essen, beide Vereine, wo ich geile Tore geschossen habe. Deswegen hätte ich gerne beide Vereine im Video gesehen, aber ja.
Ich dachte mir eher, der Mensch, der das Video geschnitten hat, vielleicht hat er so ein kleines Dynamo-Herz.
Kann aber auch sein, wer weiß.
Aber apropos Tore, du hast ja auch schon getroffen in deinen ersten Spielen, und wenn wir das richtig so recherchiert haben, erstes Tor beim 2:2 gegen Melbourne. Er lag 0:2 zurück und hab dann noch 2:2 gespielt. Ist ja dann auch, sind ja dann auch besondere Tore, wenn es ein wichtiges Tor ist in so einer Aufholjagd.
Ja, war super wichtig. Also ist immer noch ärgerlich, dass wir 2:2 gespielt haben. Wir wollen schon Meister werden auch. Es waren jetzt schon 2 Punkte, die wir verloren haben. Und wenn man so den Spielverlauf ansieht und die Chancen, die wir hatten, auch ich selber persönlich, müssen wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Aber die nennen das Spiel hier Big Blue. Es ist, glaube ich, mit das größte Spiel hier in Australien. Ja, Kulisse war auch geil. Dann ist natürlich schön, da sein erstes Tor zu machen. War auch ein sehr wichtiges Tor, dass wir das Spiel nicht verlieren und zumindest mal was mitnehmen. Aber ja, ein bisschen ärgerlich, dass wir nur 2:2 gespielt haben, aber schon auch ein Tor, so jetzt das erste Tor im Ausland bei so einem coolen und großen Verein. Es bleibt schon auch in Erinnerung, deswegen bin ich auch sehr froh, dass es geklappt hat.
Nimm uns mal mit, ja, wie gesagt, Melbourne und Sydney sind ja nun mit die großen Städte in Australien, und du sagst gerade, hat eben auch einen besonderen Reiz, dieses Duell. Zuschauerzahlen, hab mal so ein bisschen geguckt, 10.000 bis 15.000 bei euch bei den Heimspielen?
Ja, genau. Also das Problem ist ja halt einfach, dass die Entfernungen so super weit sind. Für die Australier ist es normal zu sagen, ja, wir haben ein Auswärtsspiel, wir fliegen 5 Stunden. Und dann ist auch noch 3 Stunden Zeitverschiebung im Land selber. Es ist bei uns ja gar nicht möglich. Bei uns fliegst du aus Hamburg nach München 1 Stunde. Also das ist ja schon das Maximale. Deswegen hast du wirklich auch nie Auswärtsfans, was sehr, sehr traurig ist. Mhm. Weil wenn du auswärts spielst, wir hatten das letzte Auswärtsspiel, was wir hatten, war in Neuseeland in Wellington. Ist ja klar, dass da niemand mitkommt. Also kannst ja auch von den Fans nicht verlangen. Ihr müsst jetzt Samstagmittag in Wellington in Neuseeland sein.
Aber wobei, ich würde sagen, so ein paar verrückte Dynamo-Fans würden dann trotzdem in den Flieger steigen und würden sagen, okay, müssen die Mannschaft ja irgendwie unterstützen. Ja,
aber die Fanbase kannst du auch nicht vergleichen. Dynamo ist dann nochmal oberste Kategorie, Rot-Weiß Essen genauso. Ja. Wir hatten ja mit Rot-Weiß Essen ein Testspiel in Schottland. Also ich glaube, wir sind 2000 Leute mitgekommen. Das ist ja verrückt. Ich glaube schon, dass es hier bei sehr wichtigen Spielen und großen Spielen dann auch passiert. Also wenn wir dann wahrscheinlich irgendwann dann auch mal in Melbourne spielen, weil unsere Fanbase ist auch nicht so verkehrt, dann fliegen da bestimmt auch mal welche hin. Aber ist natürlich hier nochmal sehr, 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 sehr weite Wege. Aber wir haben schon auch Spiele so im Derby, was ich jetzt leider nicht mitspielen konnte, weil da ich einmal noch nicht hier war, gegen die andere Sydney-Mannschaft, gegen Wanderers. Da haben die dann auch schon 30.000 bis 40.000, also da ist dann schon auch geil.
Weißt du, dass bei den Wanderers auch ein Ex-Dynamo spielt?
Jetzt gerade?
Ja, also soweit ich das geguckt habe und richtig gegoogelt habe, Brandon Borrello.
Ach, der spielt gerade bei Sydney Wanderers.
Soweit ich gegoogelt habe, müsste der bei den dort spielen.
Ja, ja. Ich glaube, der hat bei Dynamo gespielt. Der Name sagt mir auf jeden Fall was.
Ja, ja. Und der spielt dann in der gleichen Stadt. Wenn ihr euch irgendwann mal in einem Duell gegenübersteht, könnt ihr euch auch über Dynamo austauschen.
Ja, vielleicht schreibe ich ihn einfach mal an.
Definitiv. Irgendeinen gibt's, der
den Kontakt hat. Geben wir mal was essen oder so.
Genau, ja. Genau. Ist das dann, du sagst gerade schon, das ist schon das Derby, wobei man sagen muss, ich habe mal geguckt in der Tabelle, beim Club von Brandon Borrello sieht es momentan gar nicht gut aus. Die sind ganz unten in der Tabelle und ihr seid aktuell Dritter. Man muss aber auch sagen, dann kommen ja auch noch Playoffs und so. Also das geht noch ein bisschen, bis dann dort bei euch der Meister feststeht.
Ja, genau. Ja, ich habe auch gesehen, dass diese Saison wahrscheinlich auch hinter ihren Erwartungen sind, weil das schon auch ein Verein ist, die auch immer eine bessere Rolle spielt. Mhm. Aber ja, muss ich euch nicht erzählen, Fußball ist manchmal unerklärlich. Manchmal läuft's und manchmal läuft's nicht und man kann sich's nicht erklären. So geht's denen wahrscheinlich auch sagen.
Der Jens hat gerade schon gesagt, ihr habt jetzt eine Meisterschaftsrunde, danach kommen Playoffs. Dein Vertrag läuft bis Saisonende. Kannst du uns kurz sagen, wann ist Saisonende? Also wie läuft der australische Fußball? In welcher Saisonphase befinden wir uns gerade und wann steht dann der Meister fest? Und wann steht für dich vielleicht auch fest, ich will hier länger bleiben, dass es nicht nur ein Halbjahrestrip ist?
Also erstmal zu der vertraglichen Situation ist es so, dass wir, hatte ich ja vorhin schon erzählt, die wollten mich im Sommer haben und da hätten sie auch für 2 Jahre den Vertrag gemacht. Das heißt, wir haben jetzt, als wir uns unterhalten haben, auch eigentlich die ganze Zeit über 1,5 Jahre gesprochen. Das halbe Jahr ist jetzt einfach so eine Absicherung für beide. Ich glaube, dass beide momentan sehr zufrieden sind. Ich hatte heute erst wieder ein Gespräch mit dem Sportdirektor, der mir gesagt hat, dass ich einen sehr, sehr guten Eindruck mache bei allen, bei den Trainern, bei den Verantwortlichen im Verein, dass er sehr zufrieden ist. Es ging hauptsächlich darum, dass wir einen Halbjahresvertrag gemacht haben mit 1 Jahr Option, dass die natürlich auch sehen wollten, dass bei mir alles noch gut ist. Ich bin jetzt auch im fortgeschrittenen Alter, hatte auch schon mal diese Knieverletzung damals in Kiel. Für mich war es nie Thema, weil ich weiß, dass ich fit bin. Aber ich kann es vom Vereinssicht natürlich auch verstehen. Wenn du nicht weißt, trainiert er jeden Tag, ist er einer, der seinem Körper auch Gutes tut und immer hart daran arbeitet. Und für mich ist es natürlich auch eine gute Sache, weil ich kann mich erstmal versuchen, dran zu gewöhnen. Vielleicht ist es auch so, dass ich sage, nach 3 Monaten, Australien war wirklich nichts für mich, ich will zurück nach Deutschland. Und so sind beide Seiten relativ offen. Es waren immer gute Gespräche. Aber ich glaube, nach 4 Wochen, wenn wir uns beide Seiten entscheiden müssten, würden wir wahrscheinlich sagen, dass wir noch ein weiteres Jahr ranhängen und vielleicht dann sogar auch noch das eine oder andere nochmal hinten ran. Und zur Saison, also zur Meisterschaft, ist es so, dass es eigentlich wie in Europa ist. Es gibt hier das besondere System, dass du dann nachher noch Playoffs spielst. Ich besonders finde das cool, das auch mal so zu haben. Ich glaube, ich kann es auch verstehen, wenn du erster Platz bist in der Liga, dann noch in die Playoff gehen musst, dass du dann sagst, boah, warum jetzt? Weil wir sind schon Erster geworden. Kann dann aber auch verstehen, wenn du dann zweiter Platz bist und sagst, wir wurden mit 3 Toren weniger oder 1 Punkt weniger jetzt Zweiter. Jetzt haben wir doch noch die Chance, irgendwie Meister zu werden. Finde ich das auch nochmal ganz cool, das so zu erleben. Ich glaube, es geht bis Ende April die ganz normale Ligaphase. Und dann spielst du ein Viertelfinale, ein Halbfinale und ein Finale. Die ersten sechs qualifizieren sich. Wenn du erster Platz bist, fängst du natürlich, ich glaube, die ersten zwei Plätze sogar, fangen direkt im Halbfinale an. Und die anderen müssen noch im Viertelfinale spielen. Und ja, je nachdem, wie weit du kommst, geht dann die Saison so lange wie in Deutschland. Wenn du direkt im Viertelfinale rausfliegst, dann bist du halt Anfang Mai schon durch. Wenn du im Halbfinale spielst, geht's bis 18. Mai, quasi wie in Deutschland. Und wenn du dann das Finale spielen darfst, habe ich dann so verglichen gestern Abend, als ich mit meinen Jungs aus Essen telefoniert habe. Falls sie dann noch Relegation spielen sollten, spielen die auch noch genauso lange. Deswegen ist es eigentlich wie in Deutschland. Ich muss mich da jetzt nicht irgendwie an einen Jahreskalender oder so gewöhnen.
Ist dann schon klar, bleibst du dann erstmal in Australien, weil sicherlich ein paar Leute auch runterkommen. Bei euch ist ja dann Winter, wenn bei uns Sommer ist. Oder sagst du, okay, nö, die Sommerpause machst du auch ein bisschen in Europa?
Ich werde direkt nach dem letzten Tag hier nach Deutschland fliegen. So sehr deutsch bin ich schon. Ich vermisse Deutschland schon auch ein bisschen. Vor allen Dingen aber natürlich meine Familie. Und dann will ich die Zeit auch nutzen. Gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich dann das Jahr danach noch hier sein werde. Das heißt, ich habe auch noch genug Zeit, hier Sachen auch zu sehen. Und ist dann ja auch nicht so, dass du in der Länderspielpause mal kurz nach Deutschland fliegen kannst. Du bist dann schon wirklich darauf angewiesen, das ganze Jahr hier zu sein. Deswegen würde ich dann schon die 4-5 Wochen Urlaub, die ich habe, bei meinen Familien und bei meinen Freunden verbringen.
Du hast schon gerade gesagt, du bist jetzt 4 Wochen dort in Australien. Klar, Familie vermisst man am meisten. Was vermisst denn sonst, was du sagst, Mensch, was so typisch deutsch ist für Amo Aslan?
Boah, der deutsche, in Anführungsstrichen, der deutsche Döner. Es gibt hier einfach keinen guten Döner. Und ich glaube, in Deutschland gibt es in jeder Stadt mindestens einen guten Dönerladen. Das muss man schon sagen. Gut, ich habe jetzt hier auch noch nicht jeden ausprobiert, aber unser Trainer ist ja auch Türke und der hat auch mal bei Galatasaray gespielt. Der weiß auch, was ein guter Döner ist. Der hat mir direkt gesagt, türkisches Essen hier, schwierig. Ansonsten, ja, natürlich vermisse ich auch die deutschen Vereine, diese Fankultur, diese verrückten Leute. Hier ist es alles ein bisschen entspannter. Natürlich ist der Druck auch da, aber er ist eher vom Verein da, dass du hier zum Beispiel Meister werden sollst. Die Fans sind eher so, die unterstützen dich. Natürlich ist es auch mal positiv, dann eine Phase zu haben, wo du sagst, okay, jetzt kriegst du mal nicht auf den Deckel und wirst nicht über Social Media beleidigt. Das gibt's ja einfach nicht, nicht so extrem. Aber ich bin ja, ich glaube, das wisst ihr auch, ein sehr, sehr ehrgeiziger Spieler und mich hat das schon auch ausgemacht, so dieses polarisierende, dieses vor Fans dann auch zu jubeln, vielleicht auch mal einen auf den Deckel zu kriegen und das war halt auch einfach mega geil in Essen, deswegen vermisse ich das auch schon, ja.
Ist aber vielleicht eine Nische, oder? Da kannst du ja sagen, okay, machst einen Dönerladen auf in Sydney und wenn dann die Karriere zu Ende ist, der pumpt bestimmt.
Also, würde mich wundern, wenn das nicht läuft. Eigentlich müsste man das machen, ja.
Du, mit Alexander Baumjohann, den du jetzt schon mehrfach erwähnt hast, ich glaube, das ist nicht von Nachteil, auch Trainer, wenn er Türke ist, dass du so ein paar Komponenten hast, wo es dann sicherlich auch ein bisschen einfacher ist. Und Baumjohann hat es ja genauso erlebt, wie du es jetzt erlebt hast, ja selbst in Australien gespielt, ist jetzt dort Sportchef, ist schon, glaube ich, 8 Jahre dort unten. Also der weiß dann, von was er spricht und welche kleinen Dinge es gibt beim Einleben, die man beachten muss.
Ja, absolut. Also der hilft mir da schon extrem. Ist natürlich Sportdirektor, aber irgendwie momentan auch ein Kumpeltyp, der mir sehr, sehr viel hilft. Was ich sehr gut finde, viele Sportdirektoren sind dann so auch ein bisschen auf Abstand und so. Und mit ihm kann man immer mal einen Spruch drücken und so. Das ist dann schon auch wichtig, um sich wohlzufühlen. Ja, und der liebt Australien natürlich. Der hat damals das auch als Erfahrung gesehen, dann vielleicht nochmal nach Australien zu gehen und Fußball zu spielen. Und mittlerweile ist der 7-8 Jahre hier und der ist aber, das muss man so sagen, der macht seinen Job schon richtig gut. Ich glaube, weiß nicht, ob man ihn noch so lange dann vielleicht in Sydney sieht. Ich glaube schon, dass der so ehrgeizig ist, dann vielleicht nochmal Karriere in Europa machen will als Sportdirektor, weil der das schon einfach gut macht. Aber ich glaube, der fühlt sich momentan sehr wohl hier, ist bei einem großen Club, viel Input auch und es passt schon, glaube ich.
Da frage ich mich bloß, kommt das rüber, schwappt das rüber? Du erzählst das jetzt, aber schwappt das, ich kenne mich da jetzt in der Manager-Szene zu wenig aus, aber kriegt man das dann in Deutschland so mit als Verein? Mensch, dort unten macht ein Alex Baumjohann bei Sydney FC richtig top Arbeit.
Ich glaube schon. Also Sydney ist ja jetzt schon ein Verein, den man dann, wahrscheinlich hat man nie die Spiele verfolgt oder so, aber vom Namen her ein Verein, den man kennt. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass er dann schon auch Spieler hierher geholt hat, da hört man dann einfach auf der ganzen Welt von. Letztes Jahr hat hier Douglas Costa noch gespielt. Also der wäre hier wahrscheinlich nicht hergewechselt, wenn der nicht Sportdirektor gewesen war. Ich glaube, Thomas Müller war bei einer 50-50-Entscheidung, ob er zu Vancouver geht oder zu Sydney. Was ich jetzt im Nachhinein sehr schade finde, weil mit dem hätte ich schon gern nochmal zusammengespielt. Vielleicht kriegen wir den ja im Sommer hier hin. Aber ich glaube schon, dass es für seine Arbeit spricht. Natürlich kennen die sich aus gemeinsamer Zeit aus Bayern, aber ich glaube nicht, dass ein Thomas Müller sich mit Sydney FC beschäftigt, wenn da nicht irgendwie gute Arbeit hintersteckt. Deswegen glaube ich schon, dass man seinen Namen dann auch in Europa oder auf der Welt schon zumindest mal auf dem Zettel sieht.
Wie ist denn mit Dynamo?
Das wollte ich auch gerade fragen. Ganz genau, wie sieht's denn da aus?
Ja, wie gesagt, ich bin ja fußballverrückt und ich verfolge eigentlich so meine Ex-Vereine. Muss aber ehrlich sagen, dass bei Essen und Dynamo schon am meisten ist. Die Essen-Spiele, die gucke ich momentan auch in der Nacht. Also ich versuche da wach zu bleiben und die Spiele dann auch zu gucken. Das letzte Spiel von Dynamo habe ich tatsächlich auch gesehen. Also ich lasse es dann schon auch laufen. Sehr gefreut für Haupe mit dem Doppelpack, aber sehr ärgerlich, dass es noch ein 3-3 geworden ist. Hätte nicht sein müssen. Aber ja, wir haben ja im Trainingslager auch gegen Dynamo gespielt. Und ich habe auch ganz kurz da mit dem Trainer gesprochen, mit Knollo gesprochen, wo ich schon gemerkt habe, boah, es wird eine harte Rückrunde. Natürlich ist der Glaube immer da gewesen, auch bei denen. Aber ich weiß, dass ich zum Trainer, und vielleicht kann er sich auch noch daran erinnern, gesagt habe, ich bin mir sicher, dass ihr die Klasse haltet. Ich weiß nicht, warum, ich bin mir sicher. Und der meinte so, ich hoffe, dass du recht behältst. Und ich finde, dass es gut aussieht. Also, wenn ich einmal so ein Zwischenfazit der Rückrunde mache, klar steckt noch viel Arbeit hinter, aber ich würde jetzt schon sehr viel Geld dafür setzen, dass Dynamo in der Liga bleibt.
Das interessiert mich aber. Woher hast du die Zuversicht genommen? Denn ganz ehrlich, Armo, na klar, bei dem Testspiel hat man dann sicherlich schon Ansätze gesehen. Da hat man auch gesehen, welche Neuverpflichtungen im Winter getätigt wurden. Aber die Hinrunde war nun alles andere als positiv. Man hat immer viele Komplimente bekommen, aber wenig Punkte. Jetzt sagt jeder Trainer vom Gegner, man merkt ganz deutlich, Dynamo hat nochmal ein ordentliches Upgrade bekommen und das macht sich in den Punkten bemerkbar. Also Dynamo hat jetzt schon so viele Punkte wie in der kompletten Hinrunde. Und klar, hauptsächlich sicherlich auch an den Neuzugängen. Aber woran machst du das fest, dass du so einen starken Glauben hattest, als Dynamo noch letzter war mit 13 Punkten?
Also zunächst mal, nach einer guten ersten Hinrunde folgt eine schlechte oder nach einer schlechten folgt eine gute. Das habe ich einfach mit Dynamo so gelernt, leider. Deswegen bin ich schon mal sehr zuversichtlich, weil die Hinrunde nicht so gut war, dass die Rückrunde auf jeden Fall gut war und das bestätigt sich jetzt. Dann haben sie Jason verpflichtet, ist ein guter Freund von mir. Ich war in Magdeburg mit ihm ein halbes Jahr zusammen, aber wir haben bis heute Kontakt, weil da echt eine Freundschaft draus entstanden ist, weil es ein sehr guter Junge ist. Und ich weiß auch, dass er ein guter Spieler ist. Ich habe direkt in der Wintervorbereitung, als wir gegeneinander gespielt haben, zu dem einen oder anderen Spieler gesagt, ich glaube, dass er euch helfen wird. Dann habt ihr aber auch noch andere gute Spieler geholt. Aber ich weiß auch, dass es oft so ist, dass sich Spieler dann auch wohlfühlen müssen, dass sie woanders vielleicht erst mal dann auch gut waren, aber vielleicht dann bei Dynamo nicht funktionieren. Aber bei Dynamo ist es halt einfach so, dass alles ein bisschen mitspielt. Diese Fanbase ist ja unglaublich. Ich glaube, nach Dresden zu fahren und da zu spielen, ich habe es dann ja auch erleben dürfen, gegen Dresden zu spielen, damals mit Kiel, mit Essen, da musst du schon eine starke Persönlichkeit sein und Typen auf dem Platz sein, dass du sagst, in Dresden kacke ich mir jetzt nicht in die Hose, sondern gegen die spiele ich jetzt mal befreit auf. Und das ist halt nicht oft der Fall und nicht bei vielen Spielern. Ja, und dann, wenn du selber Spieler bei Dynamo bist, dann pusht dich das auch. Und ich glaube, dass du jetzt einfach so in der Hinrunde, natürlich war immer so, ich sehe es ja nur von außen, aber ich glaube, dass du dann denkst, ja, wir spielen die Saison, vielleicht spielen wir weiter oben mit, vielleicht nur Klassenerhalt, aber du hast nie richtig was zu greifen. Und jetzt nach der Hinrunde war ja wirklich, dass du sagst, alles dafür tun, um die Klasse zu halten. Alles andere ist erstmal scheißegal. Das heißt, du hast auch so ein Ziel vor Augen. Und ich finde, das spürt man jetzt so mit den Spielen, die ich geguckt habe, so vom Auftreten her. Da ist ja wirklich keiner, der sich irgendwie hängen lässt, was ich gut finde. Und deswegen glaube ich einfach, dass es klappen wird.
Ist schon ein brutal enger Abstiegskampf in der zweiten Liga, oder? Dass du als Dynamo jetzt 13. bist und punktgleich mit dem Relegationsabstiegsplatz, das ist schon ungewöhnlich, ne?
Ja, also richtig krass. Ich habe mir gestern noch die Tabelle angeguckt. Und Magdeburg ist ja gerade letzter und gefühlt müssen die ein Spiel gewinnen und sind an Dynamo vorbei. Also es ist schon merkwürdig, aber ich glaube, dass jetzt die Crunch-Time ist und nicht am Ende, dass so die nächsten 3-4 Spiele schon entscheidend sind, um sich vielleicht dann nochmal absetzen zu können.
Also ich entnehme dem Ganzen, du kannst sowohl zweite als auch dritte Liga in Australien irgendwie gucken.
Muss mir VPN runterladen? Ich weiß nicht, ob man das sagen darf.
Das darf man sagen, natürlich. Es ist ja legal, natürlich.
Weil sonst geht hier mein Magenta und mein Sky funktioniert sonst nicht. Aber ich wäre schön, wenn nächstes Jahr Essen gegen Dynamo spielen würde. Und zwar in der zweiten Liga. Und deswegen verfolge ich es natürlich.
Essen sprechen wir gleich noch. Vielleicht bleiben wir noch ganz kurz bei Dynamo. Mit wem hast du noch Kontakt, Austausch? Jason Checker hast du jetzt gerade schon erwähnt. Gibt es noch zwei, drei Spieler, mit denen du hin und wieder mal schreibst?
Ja, klar. Also mit Kutsche habe ich sogar noch sehr, sehr viel Kontakt. Der hat mir auch direkt nach dem Wechsel auch geschrieben. Ja, also eigentlich die Jungs, mit denen ich noch zusammengespielt habe, mit denen habe ich schon noch Kontakt, weil es war eine sehr, sehr geile und intensive Zeit in Dynamo und das hat man auch an den Kontakten erlebt, die man danach noch gepflegt hat. Das ist so eine Zeit, die ich nicht vergessen werde und dann ist es doch schön, auch immer mal wieder darüber zu sprechen. Und ich glaube, ich bin auch in guter Erinnerung geblieben bei den Jungs aus der Mannschaft, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich und deswegen melden die sich auch gerne bei mir. Ich melde mich aber auch gerne bei denen und das ist doch das Schöne.
36 Spiele, 25 Tore, 9 Vorlagen war die Bilanz in dem schönen Jahr, von dem du gerade gesprochen hast. Was war das Geheimnis dieses Jahres? Gibt's da, ist das dieser Flow, dieser Lauf, den man manchmal hat? Hat alles zueinander gepasst?
Ja, da hat wirklich einfach alles gepasst. Ich hatte einfach unfassbar, ich war davor das Jahr ja fast verletzt, mit meinem Kreuzbandriss am Ende der Saison ein bisschen gespielt und dann kam die Anfrage von Markus Anfang und Dynamo, die gesagt haben, vielleicht musst du jetzt einfach mal den Schritt in die dritte Liga gehen, um viel zu spielen, um deinem Knie auch mal wieder was Gutes zu tun. Und wir können dir das hier einfach bei Dynamo bieten, wenn du deine Leistung natürlich bringst. Aber das wollen wir dir auch bieten. Und dann ja, war schon immer der Austausch mit Dynamo da. Ich hatte das damals schon gesagt, dass dreimal die Anfrage kam, bis es dann irgendwann geklappt hat, zu Dynamo zu wechseln. Und dann hat einfach alles funktioniert. Ich hatte mega Spaß, einfach Fußball zu spielen. Die Kulisse ist natürlich nochmal was, was du in Deutschland selten findest. Es war dann für mich auch neu, auch wenn ich bei Vereinen immer gespielt habe, die schon auch eine gute Fanbase hatten, war das nochmal eine Stufe weiter drüber und es hat mir einfach Spaß gemacht, jede Woche Fußball zu spielen. Es war nicht dieses, oh, du musst gewinnen, oh, du musst gute Leistung bringen, sondern ich lebe gerade einfach meinen Traum, ich darf Fußball spielen, das, was ich als Kind immer machen wollte, das hat einfach ein bisschen zur Leichtigkeit beigetragen. Dann hatte ich natürlich mit Markus Anfang einen Trainer, der mich perfekt einzusetzen wusste, was ich jetzt zum Ende hin dann, ja, bei der einen oder anderen Station dann auch für mich vermissen ließ. Ja, er wusste, wie er mit mir umzugehen hat, dass er mir mal auch in den Arsch treten muss, aber dann auch vielleicht mal loben muss. Es hat, wie gesagt, einfach alles gepasst. Ich habe mich super wohl gefühlt in der Stadt mit den Menschen im Verein. Jeder war irgendwie hilfsbereit zu mir. Was wir vorhin angesprochen haben mit der Fastenzeit, gibt natürlich auch immer Menschen, die dann immer sagen, ja, warum muss das jetzt sein oder warum machst du das, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber bei Dynamo war immer so, wir unterstützen dich, wir helfen dir. Das waren immer so Kleinigkeiten, wo ich immer gesagt habe, damit fühle ich mich immer ein Stück wohler. Und dann war es einfach, ja, ich will nicht perfektes Jahr sagen, weil ich wäre am liebsten aufgestiegen und hätte das alles erlebt, was die Jungs jetzt nach mir erlebt haben. Aber das ist nicht nur dahingesagt. Ich glaube, dieses Jahr oder die Zeit allgemein bei Dynamo, ich glaube, wenn ich 90 bin, können wir gerne wieder einen Podcast machen, wenn ich ein Opa bin. Ich glaube, ich werde wieder über dieses Jahr sprechen und mich daran erinnern. Ich werde es nie vergessen.
Was zu diesem Jahr auch dazu gehört, du hast gerade gesagt, es war jetzt eben nicht ganz das perfekte Jahr, ist dieser 22. Mai. Ich spreche das jetzt mal an, Amo, weil der Jens versucht das oder hat das bislang immer erfolgreich verdrängt, aber er hat es, glaube ich, noch nicht ganz verarbeitet. Dieses Spiel da in, man darf dieses Wort hier im Podcast auch eigentlich nicht aussprechen.
Wie du weißt, das Wort habe ich nicht. Von Sydney ins Emsland abmappen, naja, aber das musst dir selber.
Jetzt hast du es schon wieder gesagt, Jens, aber vielleicht kann uns Amo ja einen Tipp geben, wie kommt man da drüber weg, wie kann man das verarbeiten? Wie war das damals bei dir, 22. Mai 2023? Elfmeter zum 1-0, am Ende 1-4 verloren und kein Aufstieg. Wir haben deine Tränen noch gut in Erinnerung, auch die gehören irgendwie zu dem Jahr. Ich sehe das immer noch vor mir, die Torjägerkanone, du da im Mittelkreis. Wie bist du drüber weggekommen?
Gar nicht, bis heute nicht, werde ich auch nicht. Also ich kann da Jens voll verstehen und wenn du dann auch noch ein Spieler bist, der wirklich, ich glaube, das kann ich von mir behaupten, alles dafür getan hat, dass wir irgendwie diesen Aufstieg schaffen. Ja, es geht mir jetzt sogar noch nah. Also es war so ein Tag, ich würde ihn am liebsten vergessen, aber den werde ich nie vergessen, weil es einfach, glaube ich, das Bitterste war, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und ich vergesse es nicht. Ich glaube, man kann uns nicht mal irgendwie was vorwerfen. Das war irgendwie so eine Zeit in der zweiten Halbzeit, das hat irgendwie seinen Lauf genommen und du konntest nichts dagegen tun. Du wolltest was tun, du wolltest vielleicht auch mal eklig sein im Zweikampf oder so, aber es hat nichts funktioniert. Irgendwie ging es komplett schief und die machen da diese 2-3 Tore nacheinander und du kannst aber in der ersten Halbzeit schon das Spiel zumachen, nicht nur mit dem Elfmeter, du hast noch, ich glaube, 200-prozentige, die waren schon abgestiegen. Wenn du da mit 2 oder 3-0 in die Halbzeit gehst, denken die sich, bitte pfeif jetzt schon ab. Also da kommen die niemals wieder zurück und dann brauchst du einen Punkt gegen Oldenburg irgendwie und bist aufgestiegen. Ich werde das nie verarbeiten können, ich werde es nie vergessen. Aber vielleicht war es für irgendwas, für Dynamo zumindest gut, für mich natürlich sehr, sehr schade, persönlich, aber ich glaube ja nach wie vor an den Klassenhalt dieses Jahr und vielleicht hat es einfach auch nochmal diese 1-2 Jahre dann mehr gebraucht, um jetzt einfach, was ich hoffe, kontinuierlich mindestens in der zweiten Liga zu sein. Vielleicht wären wir damals aufgestiegen und wären sang- klanglos wieder abgestiegen und hätten wieder bei Null anfangen müssen. Vielleicht war es für irgendwas gut, für mich persönlich leider sehr schade, aber ja, verarbeiten werde ich es nie.
Wie hast du das zweite Mal dann verarbeitet? Bis ja dann im Winter 2024, kann mich noch erinnern, da war die Euphorie so groß, Dynamo führte und dann kommt auch noch der verlorene Sohn zurück. Aus Magdeburg ausgeliehen und alle sagen, ja, was soll denn jetzt noch schief gehen? Jetzt ist Amo wieder da, wir sind ganz oben, jetzt läuft es doch wie ein Länderspiel. Und dann lief es aber nicht mehr wie ein Länderspiel.
Nee, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. In dem ersten Jahr von mir war die Hinrunde nicht gut, dann die Rückrunde überragend, da war die Hinrunde überragend und die Rückrunde war nicht gut. Auch da, ich kann kein richtiges Fazit ziehen aus dem zweiten halben Jahr. Am liebsten hätte ich jetzt auch mit euch gar nicht darüber gesprochen, weil es wirklich auch ein sehr trauriges halbes Jahr dann war für uns als Dynamo und dann für mich auch persönlich. Aber es hat irgendwie kam so viel zusammen da. Ich musste natürlich aus Magdeburg, wo ich auch ehrlich, das habe ich schon mal in einem Interview gesagt, man soll ja immer nicht nachtreten, aber das ist auch kein Nachtreten. Aber mir wurde einfach mein Selbstvertrauen, was ich mir bei Dynamo ja wirklich in die Höhe geschossen habe, komplett vom ersten Tag angezogen von den Verantwortlichen, von Ottmar Schork und von Christian Titz. Also ich normalerweise holst du einen Spieler, für den du auch so viel Geld ausgibst, wie die es getan haben, an Ablösesumme an Kiel, holst einen Spieler und gibst dem Vertrauen und lässt ihn erstmal spielen, weil du am Anfang der Saison eh nichts zu verlieren hast, schon gar nicht als Magdeburg in der zweiten Liga. Und es fing ja schon direkt damit an, dass ich gar nicht gespielt habe. Ich musste mir, glaube ich, schon in der ersten Trainingswoche bei Magdeburg anhören, dass ich zu langsam bin, wo ich mir sage, er hat genug Zeit, mich zu beobachten und Statistiken zu lesen. Aber ja, ich musste mir das halt irgendwie so schnell wie möglich in Dresden dann wieder erarbeiten. Und das war halt mein Ziel, dass ich da hinkomme und sage, jetzt habe ich ein Team, was funktioniert. Und selbst wenn ich mal nicht von Anfang an spiele, ich hoffe, ich komme einfach so wieder leichter in den Fluss rein oder in den Flow rein. Ja, und dann fing es direkt mit meinem ersten Spiel in Ingolstadt an, dass wir schon unentschieden gespielt haben. Dann kamen die Ergebnisse nicht so zustande, die wir erzielen wollten. Dann wurde, glaube ich, irgendwann Ralf Becker entlassen. Dann wurde irgendwann der Trainer entlassen. Es kam diese Morddrohung mit Stefan Kutschke. Es waren irgendwie jeden Tag neue Themen, die nichts mit Fußball zu tun haben. Und ich wollte dann der Mannschaft helfen und wollte dann auch neben dem Platz, auch mit Gesprächen immer natürlich mit der Hauptfigur Kutsche, dann immer versuchen, die Jungs irgendwie zusammenzuholen, dass wir das irgendwie noch erreichen können. Und es war einfach zu viel, womit wir uns beschäftigen mussten und nicht mit Fußball, dass es dann einfach, ja, wie gesagt, nach hinten losging. Also gefühlt waren nur Themen da, die nichts mit Fußball zu tun hatten und das fand ich halt sehr, sehr schade, weil diese Baustellen hättest du dir einfach gar nicht aufmachen müssen, weil es gut lief und du hättest dich einfach nur auf Fußball konzentrieren können, aber irgendwie war alles andere dann irgendwie wichtiger.
Ja, so jetzt aus dem Rückblick mal alles zu hören, war der Druck dann einfach zu groß. Ich kann mich erinnern, als du gekommen bist, hast du gesagt, setz mir den Rucksack auf, ich nehme das alles und ich weiß, welcher Druck da auf mir lastet. Aber selbst für dich war es dann, glaube ich, auch ein bisschen zu viel, oder? Ein bisschen too much, womit du damals, als du gekommen bist, gar nicht rechnen konntest, was da alles zukommt in diesen paar Monaten.
Ja, 100%. Ich wusste natürlich, wenn ich zurückgehe, dass die Leute sich natürlich freuen werden, aber so eine Freude ist auch natürlich verbunden mit, der kommt jetzt hierher und macht auf jeden Fall in der Rückserie mal wieder 10 Tore oder so. Und vielleicht war das Interview so im Nachhinein für mich persönlich nicht das Beste, was ich geführt habe, weil ich gesagt habe, setz mir den Rucksack auf. Aber ich war tatsächlich eher sogar mannschaftsdienlich. Ich habe das damals sogar mit dem Trainer abgesprochen. Mir ging es gar nicht darum, dass ich sage, oh, ich komme hier hin und pack mir die Steine in den Rucksack, ich marschiere hier trotzdem durch, sondern es war ja schon so, dass ich Ende Januar kam und die ersten 1-2 Spiele der Rückrunde waren schon so ein bisschen, oh, es könnte in die falsche Richtung gehen und der Druck wurde einfach größer bei Dynamo und ich dachte, wenn ich da jetzt hinkomme, dann und so ein Interview gebe, dann ist es erstmal egal, wie ich spiele. Hauptsache die Jungs gewinnen. Bei mir war es wichtig, ob ich am Ende der Saison 0 Tore schieße oder 10 Tore schieße. Ich will, dass wir aufsteigen. Und das wollte ich damit bezwecken. Aber vielleicht war es dann einfach auch für mich persönlich dann so, dass dann auch nichts mehr geklappt hat, weil dadurch dann noch mehr von mir erwartet wurde, dass ich gesagt habe, ach, ich kann damit umgehen. Das heißt, ich werde es hier versuchen irgendwie zu richten. Aber ja, eigentlich wollte ich was Gutes damit tun, aber es war dann, wie gesagt, auch ein bisschen kontraproduktiv für mich selber.
Du hast die Zeit gerade so ein bisschen im Zeitraffer Revue passieren lassen. Kiel mit der Verletzung, das Jahr Dynamo, Magdeburg, dann die Laie. Das ist ja so ein Auf und Ab auch der Gefühle. Und du hast auch gerade die menschliche Seite angesprochen, die wir bei euch Spielern ja vielleicht manchmal auch vergessen. Was hat dir diese Zeit über dich gelehrt? Hat dir das, du hast ja vorhin schon gesagt, es ist immer auch irgendwie für was gut. Bist du dann am Ende, hast du über dich was Neues rausgefunden? Bist du gestärkter hervorgegangen, weil du dich am Ende doch behauptet hast? Essen war ja dann eine erfolgreichere Zeit wieder. Und jetzt Sydney, sage ich jetzt nicht das Land der Träume, aber es ging ja immer weiter und es ging jetzt nicht abwärts.
Nee, also das ist natürlich auch nochmal eine geile Sache, die ich machen kann. Wie gesagt, mein Ziel war Ausland, aber dass dann so ein großer Club und geiler Club dann auch nochmal mich haben will, ist nochmal richtig eine geile Nummer. Ansonsten ja. Wie gesagt, ich bin auch nur ein Mensch. Die letzten Jahre, man sieht, glaube ich, meine Falten hier. Also wenn ich eure beiden Stirne angucke, dann ist bei mir noch deutlich schlimmer. Ja, natürlich macht es auch irgendwann den Menschen aus und es macht auch meine Persönlichkeit dann irgendwann. Und ich habe natürlich sehr, sehr viel gelernt und ich hatte auch wirklich geile Zeiten. Es ist jetzt einfach genau die beiden Vereine mit euch, also mit Dresden und dann auch mit Rot-Weiß Essen, das war halt einfach eine geile Zeit und daran versuche ich mich immer hochzuziehen. Es gab natürlich auch Vereine, wo es dann vielleicht nicht so gut lief, wie in Magdeburg, aber auch das war eine coole Zeit. Ich habe da wirklich super Menschen kennengelernt, die Spieler, der Zeugwart, Heiko Horner, das sind halt Leute, richtig geile Leute, bin ich auch froh darüber. Ist natürlich beim Fußball so, dass es nicht immer gut läuft, aber es ist nicht einfach. Also man braucht schon ein dickes Fell, um das Ganze mitzumachen. Bei mir war es ja auch nie so, dass ich gesagt habe, ja, ich muss immer alle 1-2 Jahre irgendwo hinwechseln. Wäre auch cool gewesen, mal irgendwo 7-8 Jahre bei einem Verein zu spielen, wo man sich wohlfühlt. Warum nicht? Aber ja, bei mir gab es nie so ein Zwischending. Entweder lief es richtig gut und dann kamen andere Vereine, die mich irgendwie kaufen wollten, oder es lief gar nicht gut und der Verein wollte mich wieder loswerden. Also nie irgendwie so ein Zwischending, wo der Verein mal gesagt hat, ey, mit dir setzen wir das fort. Ich weiß selber nicht warum. Ich glaube, mein Leben soll einfach so sein. Meine Nerven sollen überstrapaziert werden. Meine Geduld wird geprüft. Aber ja, vielleicht macht mich das irgendwann mal zu einem guten Menschen.
Aber ich glaube, wenn man die Tiefen miterlebt, dann kann man die Höhen umso mehr schätzen. Und das Leben ist nun mal eine Achterbahnfahrt, das weiß jeder. Und das Leben besteht nicht nur aus den Höhen, sondern eben auch den Tiefen.
Das macht's aus. Wenn es immer gut laufen würde, dann würde man es nicht mehr schätzen. Und ich bin eh so ein positiver Mensch. Deswegen, wenn ich so an meine Karriere zurückdenke, auch jetzt schon, obwohl sie noch nicht vorbei ist, ist der erste Gedanke immer an die geilen Zeiten und nicht an die schlechten Zeiten. Und das zeigt ja schon mein persönliches positives Mindset. Deswegen ja, bin ich da auch froh drüber, weil wenn es nicht in Magdeburg nicht so lief, wie es lief, dann hätte ich die Zeit in Dresden nicht geschätzt. Wenn es da nicht so gut gelaufen wäre, hätte ich die Zeit in Essen vielleicht nicht so geschätzt. Das ist halt einfach so. Und da bin ich schon auch froh drüber.
Essen müssen wir auf jeden Fall noch besprechen, weil es interessant ist. Tolle Saison, die letzte Saison, also die Vorsaison, die war richtig klasse. 14 Tore, 5 Vorlagen, du warst Führungsspieler, du warst top drauf, wirklich ein Garant dafür, dass ihr Platz 8 erreicht habt. Also Essen und du, das war auch ein Match.
Ja, das war ein Match und wird auch, so ehrlich bin ich, wird auch immer ein Match bleiben. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich hatte ja damals dieses Spiel mit Dynamo gegen Essen, wo ich dann dem Rote auf die Füße getreten bin und die rote Karte provoziert habe. Das heißt, ich wurde auf jeden Fall nicht mit offenen Armen empfangen in Essen. Ganz im Gegenteil sogar. Ich habe viele Nachrichten bekommen, dass ich mir das erstmal erarbeiten muss, dass mir zugejubelt wird. Deswegen war der Wechsel so nach Essen so, was erwartet mich jetzt? Und jetzt im Nachhinein ist, ja, muss man einfach sagen, ist daraus eine Liebe geworden. Ich glaube, die Leute, wenn ich sehe, was die nach meinem Abgang noch für mich gemacht haben, da kriege ich Gänsehaut jetzt schon wieder. Das kriegt man als Fußballer nicht so häufig. Ich habe die Stadt geliebt, ich habe den Verein, die Fans. Es ist, ja, ich sehe da viele Parallelen tatsächlich zu Dynamo auch und es wird ein Verein sein, der mir immer im Herzen bleibt. Und es hat einfach gepasst. Die ganzen 1,5 Jahre waren wirklich schön. Die waren für mich auch erfolgreich. Wenn ich auf meine Statistik gucke, habe ich, glaube ich, in 60 Spielen 30 Scorer erzielt. Also für einen offensiven Mittelfeldspieler sind das Zahlen, die lange kein Spieler mehr bei Rot-Weiß Essen auch nachgewiesen hat aus dem Mittelfeld. Es wurde mir dann auch von denen bestätigt, von den Verantwortlichen. Deswegen schade, wie es am Ende dann auch gelaufen ist, aber so ist dann halt auch Fußball.
Ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, warum? Also als du den Post gesetzt hast, den Dankespost an Essen, dachte ich, warum geht denn der jetzt weg? Also ich wusste zwar, das hatte ich auch so ein bisschen gelesen, dass Sydney immer ein bisschen an dir interessiert ist und dass das ein Thema sein könnte. Und du bist ja wirklich auf der letzten Rille. Da war das Transferfenster hier in Europa schon durch, in Australien, die konnten noch verpflichten. Aber ganz ehrlich, ich aus der Entfernung, hab's nicht verstanden, warum die den Topspieler der Vorsaison, der auch in dieser Saison ja viele Spiele gemacht hat, klar, man muss sagen, in der Rückrunde wurde es dann tendenziell weniger, aber warum die dich dann gehen lassen haben?
Gute Frage, ich kann es dir leider nicht beantworten. Also, ja, ich habe auch in der Hinrunde, ich glaube von den 19 Spielen habe ich 15 oder 16 von Beginn an gespielt.
Was,
also
Kapitän teilweise?
Ja, ja, der Michael Schulz hat viele Spiele nicht gemacht. Für mich rein persönlich gesehen unverständlich. Der spielt jetzt auch, ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Aber weil er halt oft nicht gespielt hat, war ich dann sogar Kapitän. Wir haben eine gute Hinrunde gespielt. Also wir waren oben dran. Natürlich hätte ich statt 4 Tore auch 7 oder 8 Tore haben können. Aber ich finde, das immer daran festzumachen, bei einem Spieler, der sich immer voll reinhängt und alles gibt, ja, sehr, sehr schade, aber dieses Gefühl wurde mir schon auch vermittelt, zumindest dann auch vom Sportdirektor, der dann schon auch ab und zu in der Hinrunde auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ja, wird mal Zeit wieder für ein Tor oder für ein paar Scorerpunkte und so, und das macht natürlich was mit einem Spieler, also taktisch ist es in meinen Augen nicht clever, sowas zu machen, sondern eher den Spieler versuchen aufzubauen. Und ja, leider ist Fußball so, es gehört auch dazu, ich werde immer auf eine richtig geile Zeit zurückblicken, mega Zeit, richtig geil. Essen wird immer, wie gesagt, in meinem Herzen bleiben. Aber ja, ich wäre sehr, sehr gerne da geblieben. Für mich war es eigentlich nie ein Thema, vor allem nicht im Winter, Rot-Weiß Essen zu verlassen. Mir wurde dann von den Verantwortlichen, vom Trainer und vom Sportdirektor Markus Stegmann, wurde mir im Trainingslager schon deutlich zu verstehen gegeben, dass ich mir einen Verein suchen soll. Und das haben dann mein Berater und ich natürlich auch gemacht. Und dann bin ich aber auch froh, dass so ein Verein wie Sydney gekommen ist. Deswegen alles gut, so wie es gekommen ist. Ich drück allen die Daumen. Ich hatte eine richtig geile Zeit. Nochmal, wenn die das hier hören, egal wer es ist, die Mannschaft sowieso, die Jungs sind alle überragend. Ich liebe die alle. Auch der Trainer, der Markus Stegmann. Ich wünsche denen wirklich, wirklich nur das Beste. Ich drück denen richtig krass die Daumen, dass sie aufsteigen. Und ja, dieser Verein, ihr kennt Rot-Weiß Essen ja jetzt auch ein bisschen, der soll bitte nicht mehr in der dritten Liga spielen. Der Verein ist einfach zu geil und zu gut. Und es wäre auch ein Verein, der mindestens in der zweiten Liga spielen muss.
Das wird ja auf jeden Fall ein spannendes Saisonfinale hier in Deutschland. Wenn wir auf deine Ex-Vereine gucken, die zweite Liga haben wir schon besprochen ein Stück weit mit Dynamo hinten drin, die aber jetzt auf einem guten Weg sind. Kiel ist ja noch dabei und auch Magdeburg. Und in der dritten Liga eben Rot-Weiß Essen. Jetzt gerade aktuell Tabellenvierter, sind jetzt dran an dem Relegationsplatz und bis zum zweiten Platz ist es auch nicht so weit. Wie schätzt du das ein? Du kennst ja die Liga nun ein bisschen besser als jetzt wir. Wir haben uns jetzt mehr mal auf die zweite Liga konzentriert. Welche Chancen räumst du Essen ein? Und aus unserer territorialen Sicht ja auch Cottbus, sind die am Ende diesmal gut für den Aufstieg? Was würdest du sagen?
Also ich kann mir vorstellen, dass die dieses Jahr soweit sind. Die machen einfach überragende Arbeit. Ein sehr, sehr guter Freund von mir spielt da mit Toljay Zegerci. Deswegen würde ich ihnen persönlich das auch gönnen. Bei Rot-Weiß Essen fällt es mir einfach nochmal schwerer, als bei Dynamo zu sagen, die bleiben in der Liga, weil ich noch zu sehr in der Kabine bin und bei den Jungs bin. Von außen dann immer zu sagen, ihr schafft das oder ihr schafft es nicht, ist total einfach. Aber wenn man dann selber Spieler bei einem Verein ist, in der Kabine ist, dann ist immer so, wird schwer. Eine kleine Geschichte, ich habe viel Kontakt mit Niklas Hauptmann gehabt, als ich in Magdeburg war in der Hinrunde, wo Dynamo dann die super Hinrunde gespielt hat, da habe ich den angerufen und habe gesagt, ey, ihr steigt, da war noch nicht klar, dass ich zu Dynamo zurückgehe, da habe ich gesagt, ihr steigt locker auf. Und als ich dann die Rückrunde wieder bei Dynamo war, habe ich selber gemerkt, wie es ist, dann auch selbst wenn du 6 Punkte Vorsprung hast, da sagst du, oh, so locker ist es nicht. Und so ist es auch mit Essen. Ich bin da noch zu sehr in der Kabine, noch zu sehr bei den Jungs auch so mental, deswegen ist es wirklich schwer, das zu sagen. Es ist denen einfach nur zu wünschen. Wie gesagt, ich habe mit allen ein gutes Verhältnis da. Ich bin mit allen wirklich gut ausgekommen, egal ob den Spielern oder den anderen Leuten. mit den Fans. Deswegen ist es denen zu wünschen. Ich hoffe es. Und wenn ich jetzt eine Wette abgeben müsste, dann würde ich sagen, ja, sie schaffen es einfach, weil wenn ich die Vereine da oben angucke, nach Rostock einfach der Verein ist, der für mich die meiste Wucht hat. Und vielleicht ist das einfach entscheidend am Ende, wenn du die nötigen Punkte brauchst. Aber ich habe es leider auch schon zweimal vermasselt. Deswegen, es kann immer wieder passieren. Es kann auch sein, dass eine Mannschaft, die jetzt gerade 60, für mich waren die vor 5 Wochen, habe ich gesagt, die können froh sein, wenn die im Mittelfeld landen. Und jetzt auf einmal spielen die einen auf. Das kann dann so sein wie Preußen Münster in der Dynamo-Rückrunde, die jetzt auf einmal jedes Spiel gewinnen und am Ende werden die sogar Meister. So, es kann auch noch passieren. Also die dritte Liga ist, was das angeht, nochmal um Weiten verrückter als alle anderen Ligen.
Münster ist unser nächster Gegner am Sonntag. Ganz wichtiges Spiel für Dynamo Dresden. Und in der zweiten Liga ist ja auch verrückt. 3 ehemalige Clubs von dir ranken da und kämpfen alle um den Klassenerhalt. Dynamo, Magdeburg und Kiel.
Ist verrückt, ja. Was soll ich dazu sagen? Es sind, beim einen oder anderen stößt es natürlich auf Unverständnis, weil es echt alles große Vereine sind, beziehungsweise gute Vereine. Kiel, was die in den letzten Jahren gemacht haben, ist ja eigentlich überragend. Ist dann nach so einem Bundesliga-Abstieg immer schwer, dann wieder Fuß zu fassen. Magdeburg spielt eigentlich auch einen geilen Fußball. Die haben jetzt 2 überragende Trainer in meinen Augen. Die habe ich noch mal kurz erleben dürfen, bevor ich nach Essen gewechselt bin. Also das sind von den Typen her und wie die Fußball spielen lassen und so, richtig geile Typen. Und Dynamo ja auch. Also ich weiß gar nicht, wer absteigen soll am Ende, aber ich hoffe nicht, dass es mich zumindest so trifft, dass ich traurig bin.
Jens hat gesagt, Dynamo am Sonntag gegen Münster. Wie geht's für dich weiter? Wer ist der nächste Gegner? Was sind die nächsten Aufgaben?
Wir spielen jetzt gegen den anderen Verein aus Melbourne, gegen Melbourne City. Die haben heute Spiele in der Champions League, in der Asia Champions League, was ja unser Ziel ist, mein persönliches Ziel. Was nochmal geil wäre, vielleicht spiele ich dann irgendwann nochmal gegen Cristiano Ronaldo. Steht natürlich jetzt auf der Fahne, wenn ich schon mal hier bin und die Chance habe, Champions League spielen zu können, Asia Champions League. Die spielen jetzt, glaube ich, in Thailand und deswegen spielen wir erst Dienstagabend. Deswegen haben wir ein bisschen Zeit jetzt zu regenerieren, aber das ist das nächste Spiel, was ansteht, ja.
Heimspiel oder Auswärtsspiel? Geht's nach Melbourne?
Nee, wir spielen zu Hause.
Okay, also wieder gut gefühltes Stadion, 10.000, 15.000. Und ja, möglicherweise, ich will jetzt keinen Druck aufbauen, ich will jetzt nicht wieder Sportchef von Rot-Weiß Essen sein und sagen, wird mal wieder Zeit, hast du ja jetzt erst ein Tor gemacht, aber naja, wenn man so das erste Mal getroffen hat, kann man ja auch das zweite Mal. Wir werden das verfolgen, in Deutschland läuft das Ganze bei Sport Digital im Fernsehen, wer es verfolgen will, also deine Spiele werden durchaus auch mal für den deutschen Zuschauer zu sehen sein.
Ja, wenn die am Wochenende sind, dann ist es meistens so Sonntag morgens um 6 Uhr, also direkt nach dem Feiern mit einem Restkater nochmal die Spiele dann reinziehen.
Da läuft Tino Meyer die erste Runde, da läuft er die Mara. Der feiert nie, aber unser eins, der dann gleich aus dem Club kommt, der sagt, okay, wir gucken jetzt mal, was Armo in Australien
macht. Aber Jens...
Obwohl, wenn ich um 6 Uhr spiele, dann schafft er es erst in der zweiten Halbzeit, ne? Um 6 Uhr ist er dann nicht zu Hause.
Aber Jens, weil du das Laufen ansprichst, du weißt, dass Sydney inzwischen mit seinem Marathon zu den großen Top-Marathons in der Welt gehört, zur World Matcher-Serie. Im August, glaube ich, ist großer Sydney-Marathon.
Das wäre auch so ein Marathon, wo ich dich gerne als Betreuer begleiten würde und einfach nur Betreuers Handtuch reichen und so, dann würde ich mir von Armo irgendwie die schönen Stellen der Stadt zeigen lassen. Also, und du kannst ja dann Nachbereitung machen nach deinem Marathon.
Ja, der macht Regeneration und wir gehen was essen.
Nachdem ich jetzt das mit der Schlange so gehört habe, ist Tatsache Australien jetzt doch wieder so ein bisschen mehr auf meiner Liste. Ich gebe ehrlich zu, dieses mit den ganzen Tieren, das ist ein Punkt, der mich Tatsache abgeschreckt hat. Aber wenn du sagst, dass selbst Alexander Baumjohann noch nie eine Schlange gesehen hat, das überzeugt mich jetzt gewissermaßen.
Ich glaube, das ist das Ziel der Australier, dass die meisten Menschen, die da ein bisschen Angst haben, dann doch fernbleiben und hier nicht zu viele Touristen durch die Gegend laufen.
Aber frag nach bei Marco Hartmann, der ist ja mehrere Wochen und Monate auch durch Australien getourt damals als Tourist und der hat mir erzählt, er hat 1 oder 2 Schlangen sogar gesehen. Also der ist Schlangenkenner, aber sagte, ja, von der Ferne, das war jetzt nicht das gefährlichste Schlangentier. Aber sehen möchte sie auch nicht. Amo, Wir drücken weiter die Daumen, wir bleiben im Austausch, wir bleiben im Kontakt. Ich finde das unheimlich spannend, das zu verfolgen am anderen Ende der Welt. Und ja, wie gesagt, Samstag reingeguckt mal, was du so treibst und so früh am Morgen, du sagst gerade, kriegt man da dann schon Fußball geboten aus Australien. Unfassbar. Und dann noch einen ehemaligen Spieler von Dynamo Dresden. Macht uns stolz. Wir drücken, wie gesagt, die Daumen, wünschen dir viel Erfolg, viel Glück und dass du dort unten Down Under richtig glücklich und happy wirst.
Vielen Dank, danke. Ja, ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen, auch wenn ich weit weg bin.
Vielleicht hören wir uns auch wieder, bevor du 90 bist. Du hast ja gesagt, wir wollen dann, wenn du 90 Jahre bist, mal zurückblicken. Vielleicht können wir das auch ein bisschen eher nochmal irgendwie einschieben.
Ja, sehr gerne, gar kein Problem. Vielleicht habe ich da ein paar neue Updates, was Schlangen angeht, dann kommst du vielleicht doch nicht.
Gut, halt uns auf dem Laufenden. Amo, danke.
Okay, bis dann.
Also, ich sag dir, so wie es ist, Sydney ist definitiv nochmal Top 5. Klar, kannst du ja nicht sagen, ich fliege heute mal nach Sydney und bis in 5 Tagen wieder zurück. Also das muss dann schon ein längerer Trip sein. Sydney steht auf meiner To-Do-Liste sehr, sehr weit oben und Australien.
Ich finde Australien total spannend, habe aber echt wirklich dieses Tierding. Von daher fand ich das auch sehr interessant, was Amo gesagt hat. Und wisst ihr, es ist ja, das eine kommt dann wirklich zum anderen. Dieser Sydney-Marathon, der zählt jetzt seit einem Jahr zu dieser großen Major-Laufserie. Und ich denke dann halt, oh, Sydney ist jetzt nie meine erste Destination, aber vielleicht muss ich ja doch mal hin. Und jetzt, wo es mit den Schlangen jetzt nicht mehr so ist.
Ach ja, mit den Schlangen auf. Ich bin da auch, ich habe da auch eine Schlangenphobie. Aber wir können doch nicht sagen, wegen der Schlange fliegen wir jetzt nicht nach Australien. Nee, du musst die Schlange mal ausblenden. Dann kannst du auch nie nach Florida. Da habe ich auch mal eine Schlange dort irgendwo.
Ja, sag das doch jetzt nie. Sag das so. Doch jetzt bitte nie.
Ja.
Und es ist ja, aber Jens, es ist ja nicht nur die Schlange. Es ist ja so vieles, was da kreucht und fleucht und was mir etwas Unbehagen bereitet.
Ja. Du kannst dich ja auch abends zudecken, wenn du ins Bett gehst. Da musst du ja nicht die Spinne mit ins Bett nehmen. So. Aber die Stadt gibt so viel her. Mit Marco Hartmann damals gesprochen, der dort auch war, der gesagt hat, es war eine der besten Zeiten seines Lebens. Also das muss man, glaube ich, schon nochmal machen. Zwei Sachen noch. Die Ballkinderregelung gilt ja jetzt auch Sonntag bei uns in Dresden mit den Plättchen, dass man die Bälle auf die Plättchen legt. Die ist ja jetzt vereinheitlicht worden. Erste und zweite Liga, hast du mitbekommen.
Habe ich mitbekommen, passt jetzt nicht dringend zum Dynamo-Spiel am Sonntag, aber hoffentlich hat man das Karlsruhes Trainer Christian Eichner auch gesagt, wie das mit dem Ball ist. Das ist ja am Wochenende auffällig gewesen. Der war ja der schnellste Balljunge und hat sich ja die eine oder andere Rüge eingefangen.
Und, das bin ich tatsächlich von ein, zwei Leuten gefragt worden, den hatten wir auch schon bei uns im Podcast, Maxi Arnold macht gerade schwere Zeiten durch in Wolfsburg, sieht nicht gut aus, haben jetzt Dieter Hecking als neuen Trainer. Und der eine oder andere sagt, naja, was ist denn, wenn die absteigen? Kommt dann Maxi Arnold zurück nach Dresden? Dresdner Junge, hier im Nachwuchs groß geworden. Natürlich ganz viel Wolfsburg-DNA bei ihm jetzt auch drin. Möglicherweise will der das Ding dann, sollten die absteigen. Ja, auch viel Qualität im Wolfsburg-Kader. Mal gucken, was die nächsten Wochen bringen. Aber vielleicht will der das dann auch begradigen, sollten die absteigen. Und ich weiß gar nicht so richtig, er selbst hat ja gesagt, das ist ja dann ähnlich wie bei Amo, als der nach seinem ersten Mal zu Dynamo gekommen ist, da eilt er ja auch so einen Ruf voraus und dann verlangt von Maxi Arnold die Leute Dinge, die der vielleicht so gar nicht leisten und stemmen kann. Ich weiß gar nicht, ob sie sich dann Maxi Arnold überhaupt leisten könnten.
Also ich würde schon gleich bei der spielerischen Sache bleiben und da das ist genau das. Also ich erinnere mich noch gut an unser Gespräch mit Maxi Arnold und hatte, glaube ich, das Gefühl rausgehört zu haben, so sehr ihn das reizt und so gern er nochmal schwarz-gelb tragen würde, dass es Tatsache so sportlich gar nicht so ausgemacht ist und dass da Erwartungshaltungen damit verbunden sind, die, glaube ich, der Maxi Arnold so gar nicht erfüllen könnte. Und da ist jetzt der Vergleich mit Amo Arslan eigentlich ein echt guter. Ne? Man hat da irgendwas im Kopf und dann denkt man, weil der einmal 25 Tore geschossen hat, macht er das jetzt immer. Und wenn er nur ein halbes Jahr kommt, dann macht er halt nicht 25. Was ist die Hälfte? Irgendwas zwischen 12, 13. Und wenn er 10 macht, ist auch super. Aber ich glaube, ganz so einfach ist es halt nicht. Und wenn Wolfsburg absteigt, würde ich jetzt schon sagen, dann kommt Maxi Arnold in Anführungsstrichen erst recht nicht. Weil dann wird er in Wolfsburg, glaube ich, der Führungsspieler sein, der da wieder was aufbaut. Also das glaube ich jetzt schon von der Ferne so beobachtet und auch bei ihm rausgehört zu haben, dass er da auch schon eine krasse Identifikation mit Wolfsburg hat.
Gut, bei mir sitzt der Taube auf dem Balkon, das sehe ich ja von der Ferne und das nervt mich gleich wieder, dass kein Kakadu auf dem Balkon sitzt. Das hat eben jetzt der Amo Arslan.
Das habe ich gesehen gerade. Du warst gerade abgelenkt und ich dachte, wer ist denn da draußen?
So eine lästige Haustaube. Wenn einer ein Mittel kennt gegen Tauben, dann kann er mir gerne mal Bescheid sagen. Jetzt freuen wir uns auf den Sonntag, auf das Spiel gegen Preußen Münster auf 3 Punkte. Das wäre sehr, sehr wichtig. Und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, du läufst schön und bereitest dich schön auf London vor. Und ich hoffe, es läuft auch bei Dynamo.
Oh, und wie läuft es bei dir? Das ist ja ein Dreiklang, Dynamo, du und ich. Jetzt kannst du dich da nie aus der Verantwortung stehlen hinten raus. Und okay, Tino, er schweigt. Ja?
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Good day.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.